Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Sie können es ja doch noch. Gestern war plötzlich die alte Bayern-Herrlichkeit wieder zurück. Die Münchner deklassierten Mainz 05 mit 8:1 und machten klar, dass sie diese Saison noch längst nicht abgeschenkt haben. Der Sieg über Lazio Rom in der Champions League könnte also tatsächlich ein Wendepunkt in dieser turbulenten Spielzeit gewesen sein. Die Leichtigkeit ist zurück. Das sind unsere Themen. Die Bayern-Gala, endlich Sancho, der BVB gewinnt in Bremen und The Last Dance. Die Trainergiganten Klopp und Guardiola treffen vorläufig das letzte Mal aufeinander. Das Spiel heißt Liverpool gegen Manchester City und es steht aktuell 1:1. Wir werden nachher ausführlich über dieses Spiel und über diese beiden Trainerlegenden, sind sie jetzt schon, sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Didier Hamann, unser Sky-Experte, hat sowohl für City als auch für Liverpool gespielt und für die Bayern. Und er hat den Eindruck, bei den Münchnern herrscht wieder Aufbruchstimmung. Herzlich willkommen und herzlich willkommen an Cornelius, genannt Corny Küpper, Kommentator bei Bild TV, bei RTL. Und er glaubt, Borussia Dortmund wird nur Fünfter. Spannende These. Und spannend und schön, dass Michael Leopold bei uns im Studio ist. Mann der ersten Stunde der Konferenz bei Sky. Seit 99 ist er dabei. Er moderiert immer sonnabends im Wechsel mit Britta Hofmann, gemeinsam mit Didi Hamann. Und er glaubt, im Sommer erleben wir einen Sommer der Grundsatzentscheidung. Herzlich willkommen, Leo, und herzlich willkommen an Dennis Aogo, Ex-Profi unter anderem beim VfB Stuttgart, beim Hamburger Sportverein und bei Schalke 04. Und er glaubt, der BVB muss im Sommer Geld in die Hand nehmen. Also, das sind unsere Gäste und fangen wir an mit den Bayern, Didi. Du hast gestern gefordert, dass die Bayern gegen Mainz einen klaren Sieg einfahren müssten. Ist 8:1 klar genug?
Haben sie gemacht. Kriegen Haken. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass das letzte Spiel ihnen gut getan hat. Auch vom Selbstvertrauen, weil sie natürlich vorher einige weniger gute Ergebnisse hatten, in Rom verloren haben. Es war unheimlich Druck, weil ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Saison war, als es im März oder Mitte März für die Bayern um nichts mehr ging. Und das wäre der Fall gewesen, hättest du gegen Lazio verloren oder wärst ausgeschieden. Das haben sie verhindert, haben das sehr souverän gemacht. Wenn man auch sagen muss, dass Lazio natürlich nicht zur ersten, sondern vielleicht zur zweiten, vielleicht sogar zur dritten Kategorie in Europa gehört. Und gestern haben sie da weitergemacht, haben 8 schöne Tore geschossen, viele Torschützen. Und was natürlich auch für die Bayern ein wenig spricht jetzt, dass wieder Spieler aus Verletzungen kommen. Also dieser Konkurrenzkampf ist, glaube ich, elementar, dass du konstant auf hohem Niveau spielst. Und wenn jetzt ein Gnabry reinkommt, ein Tell, ein Coman hoffentlich irgendwann wiederkommt, dann wissen auch die, die spielen, sie müssen Gas geben. Und das haben wir, glaube ich, gestern dann auch gegen Ende des Spiels gesehen, dass sie nie aufgehört haben.
Leo, wie oft musst du im Studio sonnabends die Luft anhalten, wenn Didi zu einem seiner gekonnten, aber gefürchteten verbalen Sturmläufe ansetzt?
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber oft fehlt auch, du kennst das Fernsehgeschäft, manchmal arbeitet man in Zeitfenstern, manchmal muss man auch eine These stehen lassen, weil man keine Zeit hat dafür, sie am Ende auszudiskutieren. Aber ja,
und das nutzt Didi aus.
Ja, absolut. Ich hätte jetzt angefügt, und er hat es ja selber auch schon getan, ich glaube trotzdem, dass man diese Woche nicht überbewerten darf. Es war eine wichtige Woche. Sicherlich auch für Max Eberl zum Einstand. Mhm. Mal 2 gute Nachrichten in einer Woche gab es auch lange nicht mehr in München. Vertragsverlängerung Tell, weiterkommen in der Champions League. Aber Didi hat es gesagt, Lazio und was Mainz gestern gespielt hat, das war, wenn man es positiv formulieren möchte, sehr, sehr mutig und mit Blick dann vor allem auf die zweite Halbzeit, aber halt auch verdammt naiv. Ne?
Absolut, haben sie nachher dann auch angegeben. Einmal so in Prozent, wie oft bist du einer Meinung mit Didi und wie oft weicht es ab?
Boah, das ist schwer, ne? Also, boah, Didi, Prozentzahl, keine Ahnung.
Ja, brauchst also nicht
bei Dortmund waren wir und bei Marco Reus waren wir uns nicht sehr oft einig, weil du sagtest, wir sprechen heute über Dortmund.
Okay, gut. Also sagen wir mal 50-50, wie auch immer. Werden wir sehen, wie sich das heute in dieser Sendung verteilt. Dennis, geht Thomas Tuchel bei den Bayern doch noch durchs große Tor hinaus?
Boah, das ist, glaube ich, noch ein Tick zu früh, das zu sagen, aber ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, jeder hatte andere Erwartungen am Anfang der Saison. Irgendwie hat man aber von Anfang an gespürt, irgendwie, zumindest war das bei mir so, Didi auch, das weiß ich. Irgendwie passt das nicht so richtig. Jetzt ist es auch keine einfache Situation für ihn. Ich meine, zu wissen oder schon kommuniziert zu haben, dass am Ende der Saison man nicht mehr Trainer ist, des Vereins, ist, glaube ich, auch für ihn so eine neue Situation. Deshalb hat man bei ihm im Gesicht gesehen, auch gestern, dass es eine große Befreiung und Genugtuung auch war, so ein Spiel. Aber es wird sich natürlich dann auch zeigen, ob man diesen Zustand auch aufrechterhalten kann, weil wir wissen auch alle, wie es ist. Ich meine, du hast es gerade gesagt, es war Lazio nicht das allerhöchste Regal. Mainz ist auch ein Heimspiel, was du eigentlich als FC Bayern gewinnen musst. Von daher darf man das auch nicht zu hoch hängen.
Gleich ausführlich die Bayern. Einmal zum BVB, Conte, du lebst dort. Und einmal der Sohn von Hansi Küpper. Wie oft wird dein Vater danach gefragt, ob er der Vater von Corny ist? Hat sich das schon gedreht?
Also ich glaube, noch nicht ansatzweise so oft wie umgekehrt. aber ich arbeite hart dran, dass das langsam kippt.
Ja. Es gab mal in den 70er Jahren, gab es mal einen Torhüter, Wolfgang Kleff. Der sah Otto Walkes, dem Komiker, ähnlich. Und es wurde immer Otto, Otto gerufen. Und Kleff hat gesagt, ich arbeite daran, dass wenn Walkes auf die Bühne geht, die Leute Wolfgang, Wolfgang rufen. Also, das musst du auch hinbekommen.
Ja, das schaffen wir.
Aber ihr habt einen sehr guten Draht zueinander. Einmal inhaltlich so zu deiner These, die ich eingangs erwähnt habe. Ja. Der BVB wird nur Fünfter, gestern gewonnen. Bleibst du trotzdem dabei?
Ja, ich bleib trotzdem dabei, weil ich eben den BVB im Jahr 2024 gesehen habe. Und ich anerkenne auch, dass sie jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Habe auch gesehen, dass jetzt gegen Werder Bremen gute Ansätze zu sehen waren. Gerade beim 2:0 durch Jadon Sancho. Aber grundsätzlich, wenn man sich Borussia Dortmund anguckt, im Spiel nach vorne, da sieht man einfach ein riesengroßes Kreativitätsdefizit. Da sieht man wenig Spielkultur, Tore, häufig Einzelaktionen, Standardsituationen. Und wenn du am Ende in der Champions League landen willst mit RB Leipzig im Nacken, dann ist das deutlich zu wenig.
In der Champions League werden die Bayern definitiv landen und sie haben jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Die letzten Tage, das kann man schon so sagen, waren entscheidend in dieser Saison und die Vorstellung gestern, Jürgen Müller, gegen Mainz, die war auch endlich wieder Bayern-like.
Diese bemerkenswerte Bayern-Woche hat etwas von Wiederauferstehung.
Großen Spaß gemacht, der Mannschaft zuzusehen. Also war große Spielfreude, super Tore.
Dass wir kicken können, dass wir Fußball spielen können, das haben wir immer wieder gezeigt. Jetzt haben wir es einfach nochmal bis zum Ende durchziehen und in jedem Spiel so zeigen.
Ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz langsam nachlässt. Thomas Tuchel und sein C lassen grüßen.
Ich habe auf einen Bruch vermutet, wegen dem Schmerz, ein pochender Schmerz. Und habe ich es mit Schmerzmittel und Eis überbrückt. Ich habe mich jetzt in so Outdoor-Schuhe reingequetscht. Dann geht's.
8 Tore und eine Menge Erkenntnisse. Die wichtigste vielleicht? Tuchel scheint seine 11 nun endlich gefunden zu haben. In der viele auf ihrer Position aufblühen. Leon Goretzka in der Spielmacherrolle. 2 Vorlagen, 2 Treffer.
Schon mal so eine Bilanz gehabt nach einem Bundesligaspiel?
Nee, habe ich glaube ich noch nicht gehabt. Ich glaube, ich fühle mich jetzt sehr wohl gerade auf dem Platz und ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber im Moment ist es sehr, sehr gut.
Nächste Erkenntnis. Kimmich, ob er es nun will oder nicht, ist als Rechtsverteidiger bestens aufgehoben. Gut für Bayern, gut für Deutschland.
Also ich kenne, glaube ich, keinen Rechtsverteidiger auf der ganzen Welt, der auf dieser Position so viel Einfluss auf das Spiel haben kann.
Für die entscheidenden Wochen auch gut zu wissen, wenn alle Rädchen greifen, ist Harry Kane nicht zu halten. Dreierpack. Inzwischen 30 Tore, sogar der Lewandowski-Rekord mit 41 Treffern wackelt langsam. Wer weiß das schon? Im Moment fühle ich mich gut, bekomme viele Chancen. Es sind noch viele Spiele. Ich hoffe, ich treffe noch ein paar Mal. Nächste Erkenntnis. Die lange vermisste Leichtigkeit ist wieder da. Müller versprüht Spielfreude. Gnabry gelingt ein Zaubertor nach langer Pause. Wir hatten zuletzt mehr Freiheiten in der taktischen Ausrichtung. Mit dieser Qualität, auch im 1 gegen 1, können wir so gefährlich sein. Schön, wenn der Schmerz langsam nachlässt und Dinge, die noch vor einer Woche unerreichbar erschienen, wieder in den Fokus rücken. Gibt es doch noch das große Happy End mit Tuchel? Wir wollen Titel gewinnen. Die Bundesliga, die Champions League, das ist unser Job.
Unsere Pflicht, dem Verein gegenüber alles zu tun und alles weiter in die Waagschale zu werfen.
Vielleicht am Ende im Fußball passiert mal was, fällt irgendwo was ab. Aber wenn irgendwo was abfällt, müssen wir auch da sein.
Bayern wieder im Angriffsmodus. Diese Saison ist noch lang.
Die Bayern können es, jetzt haben sie es auch bewiesen. Warum erst jetzt oder warum jetzt wieder?
Also ich glaube zunächst mal, dass Harry Kane besser mit 20 Toren leben könnte und er wüsste, dass er vielleicht noch ein Pokalfinale in Berlin spielen dürfte oder auf Platz 1 in der Tabelle, weil er ist in München gekommen, um Titel zu holen und nicht um den Rekord von Robert Lewandowski zu knacken. Also am liebsten beides wahrscheinlich, aber ja, schwer zu erklären. Ich wundere mich auch, dass sie beispielsweise sagen, wir haben mehr taktische Freiheiten gehabt, weil auch in den letzten Wochen, wenn man mit den Jungs oder was man so gehört hat, war ja schon immer so zu hören, das Training bei Tuchel ist top, er gibt innerhalb seiner Schemata ausreichend Freiheiten und sie haben es nicht auf den Platz bekommen. Und jetzt, ja, vielleicht ist durch die Entscheidungsfindung auch bei allen so ein bisschen ein Knopf nochmal aufgegangen. Also mich wundert es tatsächlich, weil es im Endeffekt ja auch vorher schon immer auch zu hören war, Training top, auch auf diesen einzelnen Positionen hat man auch seine Freiheiten in seinen Schemata. Also ja, aber vielleicht hat die Entscheidungsfindung geholfen.
Also ich finde, das ist eigentlich ein positives Zeichen. Klar, jetzt nicht diese Aussage, dass wir jetzt ein bisschen mehr Freiheiten hatten zuletzt. Da kann man auch, wenn man will, ein bisschen was Böses hintersehen. Aber ich finde, das zeigt ja auch, dass Tuchel sich scheinbar nach wie vor hinterfragt, reflektiert. Darauf eingeht. Das hört sich für mich so an, dass intern natürlich auch logischerweise viele Gespräche stattgefunden haben und er vielleicht auch auf die Spieler gehört hat, die vielleicht doch vorher schon der ein oder andere das Gefühl hatte, dass er taktisch zu sehr eingeschränkt war. Und deshalb gibt mir so das Gefühl, dass da nach wie vor Entwicklung auch stattfindet, auch von Tuchels Seite. Weil es könnte tendenziell auch anders sein, dass er jetzt total engstirnig ist und sagt, hey, ich ziehe jetzt meinen Stiefel hier durch, ist mir ganz egal. Ich nehme gar keine Rücksicht mehr. Von daher würde ich das eher positiv deuten.
Muss man natürlich auch sagen, vor einer Woche, als wir hier zusammengesessen haben, wirkte das komplett anders. Da kamen die Bayern aus dem Freiburg-Spiel und Tuchel machte einen etwas griesgrämigen, in Teilen sogar ratlosen Eindruck. Dann kam das Spiel in der Champions League. Böse Zungen sagen, da funktioniert die Mannschaft ohnehin. Das ist unabhängig vom Trainer. Und gestern gegen Mainz war alles wieder da. Also war das Spiel gegen Lazio letztlich dann doch die Wende? Oder eine mögliche Wende?
Also ich glaube, es gibt aktuell keine Personalie, an der man mehr sehen kann, wie sehr Fußball Tagesgeschäft ist. Wir haben alle gesagt, wenn er gegen Lazio Rom verliert, dann ist er plötzlich weg. Und inzwischen sehen wir dann doch sehr viele Positivschlagzeilen. Tuchel kann es noch. Jetzt hat er es geschafft. Und ich wundere mich ehrlicherweise so ein bisschen, dass er da jetzt tatsächlich so hoch gelobt wird dafür, dass er seine Mannschaft jetzt so aufstellt. Er hat seine Innenverteidigung gefunden. Er zieht Kimmich nach hinten rechts. Muss man Thomas Tuchel erst entlassen, damit er funktioniert? Das wäre ein Armutszeugnis.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich sehe das ähnlich. Es hat möglicherweise was damit zu tun, was Dennis gesagt hat, dass er den Jungs mehr Freiheit gibt oder dass er sie spielen lässt, dass er vielleicht gesagt hat nach der Entscheidung vor 3 oder 4 Wochen, dass am Saisonende nicht mehr da ist, dass er gesagt hat, pass auf, ihr spielt und ihr macht. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat er es vorher nicht gemacht? Weil er hätte ja Kimmich vorher schon auf die rechte Seite ziehen können. Da muss man natürlich dazu sagen, Dyer kam erst im Winter. Der versteht sich jetzt super mit De Ligt. Wobei, man muss aufpassen, Mainz, die waren mehr als naiv gestern. Und Lazio, das war, also die waren einfach zu alt. Die waren einfach zu langsam für die Bayern. Deswegen muss man das immer mit Vorsicht genießen. Nur, Hansi Flick ist der Trainer, der den größten Erfolg hatte in den letzten 5 oder 6 Jahren. Und das ist mit Sicherheit keiner, der die Taktik erfunden hat. Nur der hat die Jungs machen lassen, der hat die Jungs verstanden.
So, da haben sie aber anders sehen.
Ja, das mag er anders sehen, aber ich sehe das halt dann auch anders. Aber es ist ja so, dass er die Jungs gefragt hat am Montag, was sie machen wollen. Und dann haben die sich zusammengesetzt, hat er 4, 5 Leute gefragt und der hat die Jungs gehabt. Und am Samstag haben die Spieler gesagt, wir gehen für den durchs Feuer, weil da können wir mitsprechen und da haben wir mehr oder weniger, können wir nicht entscheiden, was im Training passiert. Nur um das geht's. Und wenn du die Spieler, das sind die besten Spieler Europas, ja, wenn du dir den Kader anschaust, deswegen habe ich ja gesagt, wenn du etwas Losglück hast, dann kannst du oder hast du eine Riesenchance, dass du ins Finale kommst oder sogar weiter in der Champions League. Das heißt, du musst die machen lassen und du kannst das Spiel nicht für sie spielen. Und vielleicht ist das etwas, was sie jetzt eingesehen hat, der Trainer, was er möglicherweise vorher hätte einsehen können. Du kannst das Spiel für die Spieler nicht spielen, weil wenn das Spiel angepfiffen wird um 15:30, dann müssen die Entscheidungen treffen. Und wenn du den Spielern nicht vertraust, dann werden sie sich benehmen wie Kinder. Ja? Und wenn du ihnen Vertrauen gibst, dann werden sie das Vertrauen zurückbezahlen. Und das ist vielleicht das Größte, was wir gelernt haben, weil die Leute immer gesagt haben, ah, der Kader ist nicht gut genug und die Struktur und so. Von denen hat keiner gesagt in der Vorrunde, als sie, was weiß ich, 40 Punkte hatten in der Liga und in der Champions League weiter waren, dass der Kader schlecht zusammengestellt ist. Der Kader ist top. Am Kader gibt's nichts auszusetzen. Natürlich kannst du ein oder zwei Positionen ändern, nur der Kader ist top und wenn du sie machen lässt, das ist für mich jetzt die größte Lehre, was möglicherweise auch der Trainer gelernt hat, wenn du sie machen lässt, dann werden sie dir das Vertrauen zurückbezahlen.
Und kommen die Bayern
aber
jetzt?
Ist es nicht ein Stück weit zu einfach, es nur am Trainer festzumachen, dass der Spieler, du nickst schon, dass der Spieler auch eine intrinsische Motivation und mir ist es ein bisschen zu leicht. Also wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal, es mag jetzt sich freier anfühlen, aber ich habe auch vorher schon gehört, wie gesagt, ich wiederhole mich, Training top und innerhalb seiner Vorgaben hat schon jeder auch die Freiheiten für eigene Lösungswege. Also mir ist es ein bisschen zu einfach, immer nur zu sagen, ja, der Trainer und jetzt hat er gelernt und jetzt dürfen sie machen, was sie wollen. Und jetzt geht's plötzlich.
Ja, weil die Spieler werden fürs Spielen bezahlt und nicht fürs Trainieren bezahlt. Ja, und wenn du.
Ich weiß es für beides.
Ja, und wenn du. Ja, aber du kannst trainieren, wie du willst. Wenn du Samstag Leistung bringst, dann wird sich keiner übers Training beschweren. Und wenn du die Spieler halt versuchst, in irgendwelche Schemen zu drängen oder sie irgendwo Restriktionen zu geben, dann nimmst du ihnen ein Stück Freiheit. Und warum sind die Spieler denn die Besten? Weil sie selber Entscheidungen treffen.
Bei Julian Nagelsmann und bei Pep weniger Schemata?
Ja, bei Nagelsmann sehen wir, wie das geendet hat. Bei Pep kann ich nicht sagen, da hat er natürlich auch die beste Mannschaft gehabt, da haben wir auch noch andere Spieler gehabt. Und in der Champions League sind sie auch dreimal ausgeschieden im Halbfinale. Also okay,
aber da musst du ja noch einen Schritt zurückgehen. Da ist die Frage, warum holst du so einen Trainer, der dafür steht? Weil man kann auch nicht von Thomas verlangen, dass er seine komplette Identität verändert, wenn er zum FC Bayern kommt. Ich meine, das ist das, was ihn ja auch ausmacht, dass er dieses taktische Verständnis hat. Dann kann man jetzt hinterher nicht sagen, er soll das nicht ausüben. Das wäre dann auch nicht richtig. Da muss man die grundsätzliche Entscheidung hinterfragen.
Gut, aber man kann natürlich auch sagen, Tuchel hat jetzt, und warum erst jetzt, auf Spieler gesetzt, die diese berühmte Bayern-Achse bilden. Also er hatte Licht hinten reingestellt, er stellt Müller zentral auf, er hat Kimmich jetzt nach rechts gezogen, dadurch spielt Goretzka eine Position, die ihm mehr liegt. Das sind ja Dinge, auf die du, wenn du taktisch so versiert bist, auch vorher kommen könntest.
Ja, aber bei allem Respekt nochmal. Wir müssen auch mal gucken, was ist in den letzten zwei Spielen passiert? Wer waren die Mannschaften? Also das darf man meiner Meinung nach alles auch nicht zu hoch hängen.
Gut, dann frage ich, glaubst du, dass die Bayern jetzt in einen Lauf kommen, der sozusagen nach oben gar nicht limitiert ist?
Ich glaube schon, dass die Chance gegeben ist, weil im Fußball ist auch ganz viel Momentum. Es ist, du brauchst manchmal diese Initialzündung, du brauchst diese Spiele. Vielleicht waren auch die beiden Gegner gerade zum richtigen Zeitpunkt. Du hast das gebraucht, um dir Selbstvertrauen zu holen. Ich glaube schon, dass sie den Rückenwind jetzt in den nächsten Wochen mitnehmen können, definitiv. Weil inhaltlich qualitativ, an der Qualität liegt es nicht. Es hat halt auch viel mit der Mentalität, mit dem Selbstvertrauen und mit dem, wie das Teamgefüge zusammenarbeitet, zu tun. Und ich glaube, da können sie jetzt schon nochmal einen Schritt nach vorne machen.
Und um das nochmal abzurunden, also es sind jetzt nicht nur die neuen Bayern mit dem Tuchel, der weiß, dass am Ende der Saison geht, die mal bei einem Heimspiel richtig aufzaubern. Ne? Also das hat es auch schon in der Hinrunde gegeben, gegen Darmstadt, gegen Bochum, wo es dann wirklich so einen Kantersieg gab. Also ich bin da vollkommen bei euch, wenn ihr sagt, bitte dieses Spiel gegen Mainz 05 nicht zu hoch hängen.
Welche Rolle spielt diese jetzt schon legendäre Zehenverletzung von Thomas Tuchel? Kann die so eine Symbolkraft entwickeln im Sinne von, der Mann ist bereit zu leiden für den Erfolg?
Ja, was es auf jeden Fall mit reinbringt bei den Bayern, und das hat in meinen Augen relativ häufig gefehlt, ist so ein gewisser Humor, so ein Spaß bei der Sache, auch die Art und Weise, wie er damit umgeht. Und was man sagen kann, in der Champions League, die Bayern sind durch, genau wie der Zehen.
Ja, also mich, wenn er
macht gewusst, ihn das menschliche.
Ja, Didi. Nein, er war ja immer in den Interviews, war ja immer offen und oft vielleicht zu ehrlich. Und jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, da war das Spiel gegen Leipzig, da war das Spiel in Freiburg, wo er gesagt hat, das war Harakiri, wir haben Sachen gemacht, die wir noch nie gemacht haben, wo ich mir dachte, wie soll das jetzt weitergehen?
Und hatten dann hast du
das
zu Spiel viele Freiheiten schon.
Gegen Lazio. Also die Entscheidung war ja nicht ohne Gefahr, was die Bayern gemacht haben vor einigen Wochen, dass sie gesagt haben, der ist bis Saison nicht da.
Die war auch von Hoffnung geprägt. Ich glaube, so ehrlich muss man sagen.
Genau. Ne? Und, aber gestern, ich habe schon irgendwo das Gefühl, gestern, vielleicht auch durch die Geschichte mit seinem Fuß, dass er eine Lockerheit hatte, die er vielleicht nicht hatte. Und dass vielleicht auch was von ihm abgefallen ist, weil er weiß, das ist im Sommer zu Ende. Weil, wie es Dennis gesagt hat, es hat von Anfang an Die Ergebnisse wurden nicht besser, der Fußball wurde nicht besser. Du bist aus den Pokalen raus, hast die Champions, die Liga dann gewonnen, weil die Dortmunder sich gegen Mainz hat den Ausrutscher leisten. Das heißt, es ist ja nicht gut losgegangen. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das ist eine Belastung für ihn. Und wenn er gewusst hätte, dass er sich den Zeh bricht, wenn er an die Tür tritt, dann hätte er es mit Sicherheit nicht gemacht oder anders gemacht. Aber natürlich hat er eine Lockerheit gezeigt und eine Ehrlichkeit, die wir, glaube ich, auch sehr schätzen. Du kennst ihn besser, du interviewst ihn fast jede Woche oder jede zweite Woche und das schätzt man auch. Auf die Frage zurückzukommen, können Sie sich in Lauf spielen? Sie haben jetzt alle Möglichkeiten. Also ich glaube, dass die Leverkusener, irgendwann ist die Flasche mal leer mit dem Glück, das sie haben. Ja, und jetzt kann man sagen, dass sie es können, wenn das immer so ist. Aber sie haben in den letzten 6, 8 Wochen haben sie bestimmt 4, 5 Spiele gegen Ende des Spiels gewonnen. Ich glaube nicht, dass sie heute gewinnen. Ja, dann sprechen wir
Spiel 19:30. Glaubst du, dass die Bayern jetzt tatsächlich an Leverkusen noch kratzen können?
Warten wir ab, wenn die Leverkusen 1 verlieren. Das wird bald passieren. Dann sind's, wenn sie heute nicht gewinnen, sind 7 oder 8 Punkte. Mhm. So, und dann fängst du das Überlegen an. Und dann haben sie das Rückspiel gegen Karabakh, wo sie noch nicht durch sind. Das heißt, es kann schnell gehen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es passiert. Nur, ich glaube nicht, dass sie heute gewinnen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann sind schon die tollsten Sachen passiert. Jetzt sind jetzt noch 9 Spiele, glaube ich, für die Bayern, 10 für die Leverkusener. Mhm. Warten wir mal ab. Und die Bayern sind natürlich die Besten. Also die Bayern willst du nicht im Nacken haben. Weil du weißt, wenn sie die letzten 6 gewinnen müssen, dann machen sie das. Deswegen warten wir mal ab.
Komm, nutz die Chance.
Ich habe komischerweise, ich gebe ihm ungern recht, aber ich habe komischerweise heute ein komisches Gefühl bei Leverkusen gegen Wolfsburg, auch für Leverkusen. Okay. Ich kann es aber nicht festmachen, es ist nur so ein Gefühl. Trotzdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass es nochmal kippt, dass es komplett kippt. Und die Klarheit von Alonso, wir haben das Zitat, glaube ich, schon öfter auch am Samstag mal gebracht, hat im Oktober schon gesagt, wir sind bereit für ein schlechtes Ergebnis. Und wenn es kommt, dann werden wir nicht umfallen und vermutlich wird demnächst irgendwann mal eins kommen, aber ich halte es gänzlich ausgeschlossen,
aber unwahrscheinlich.
Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es kippt.
Ich hatte gestern so den Eindruck bei den beiden, die haben so eine diabolische Freude jetzt in der Jägerrolle entwickelt, so nach dem Motto, jetzt haben wir vorgelegt, jetzt gucken wir, was die Leverkusener machen. Auf der anderen Seite, sie haben 10 Punkte vorgehabt, das heißt, sie könnten sich 3 Niederlagen leisten und sie würden immer noch Meister. Also das ist schon ein Brett. Sprechen wir über inhaltliche Dinge. Dennis, du hast auch Außenverteidiger gespielt, links, nicht rechts wie Kimmich jetzt, sondern links. Und 6er. Insofern ist das sozusagen spiegelverkehrt, aber dennoch vergleichbar. Überrascht dich, dass Kimmich aktuell gegen Gegner, deren Qualität wir jetzt besprochen haben, aber eben gegen die Gegner, gegen die es ging, gut ausgesehen hat, immer besser ausgesehen hat?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Jo hat ja früher auch schon auf Top-Niveau Außenverteidiger gespielt.
Aber es sind doch ganz unterschiedliche Rollen eigentlich.
Ja, aber
außen brauchst du Tempo eigentlich und so weiter. Und zentral brauchst du noch mehr Spielverständnis, Passsicherheit und so weiter.
Also ich glaube, die Außenverteidigerposition hat sich sowieso komplett gewandelt. Das ist schon mit eine Spielmacherrolle geworden, weil du eben sehr viel auch in der Spieleröffnung Ballkontakt hast und da eben schon der Spielaufbau anfängt. Es ist super einfach und erleichternd, wenn du aus dem Zentrum wieder als Außenverteidiger rausgehst, weil du da ein bisschen mehr Zeit hast, du hast das Spiel vor dir, du hast weniger Druck, sag ich mal, also der Gegner kommt nur von vorne, ist ein bisschen berechenbarer. Wenn du in der schlechten Phase von Außenverteidiger wieder ins Zentrum musst, ist es ein Tick schwerer. Also es wundert mich nicht, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich im Zentrum nicht so gut drauf war und ich bin dann wieder als Außenverteidiger aufgelaufen, dann war das für mich eine Erleichterung, weil ich gesagt habe, oh, auf einmal ist das ja super easy hier, weil du hast irgendwie, du hast keine Spiele, du musst nicht den ganzen Raum scannen, sondern du musst irgendwie nur eine Seite scannen. Deshalb ist es für mich kein Wunder, dass er von außen oder von innen nach außen kommt und das nahtlos und super runterspielt. Dafür ist er auch viel zu spielintelligent. Und wie
ganz
gesagt,
kurz, was hast du lieber gespielt?
Es kommt drauf an. Ich habe beides gerne gespielt tatsächlich, aber ja, es kommt auch drauf an, wie der Gegner gespielt hat.
Wie schnell die Außenstürmer waren.
Ja, genau, das war ja mein Thema. Aber Jo ist ja bei Bayern ganz oft im Ballbesitz. Das heißt, er muss weniger hinterherlaufen, sondern eher kreieren. Und das ist ja auch sein Spiel.
Da ich ein passables Gedächtnis habe, erinnere ich mich, dass Didi eigentlich Kimmich diese Rolle als Außenverteidiger zumindest nicht vorbehaltlos auf Top-Niveau zugetraut hat. Habe ich das korrekt in Erinnerung?
Ja, so habe ich es nicht gesagt, aber ich habe gesagt... Warum garantiert man einem Spieler, der auf der Position 4 oder 5 Jahre nicht gespielt hat, den Posten bei der Europameisterschaft oder in der Nationalmannschaft? Jetzt muss man mal abwarten, was bis Ende der Saison passiert. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, er wurde jetzt zweimal defensiv nicht gefordert. Also wenn du ein guter Fußballer bist und Kimmich ist einer der besten Fußballer, die wir haben, wenn du nicht verteidigen musst und nur mit Ball spielst, also da kannst du das mit 40 nur spielen, die Position. Ja, und deswegen würde ich da jetzt nicht zu viel, natürlich hat er gestern zwei gute Flanken geschlagen, das wissen wir auch, nur wenn du mal, was Mane vergessen darf, dass du auf der Außenverteidigerposition ungleich mehr laufen musst. Das heißt, du hast mehr hohe, intensive Läufe, weil in der Mitte machst du das meiste mit Auge, da gehst du mal 5 Meter hier und 5 Meter da. Aber wenn mal bei der Europameisterschaft ein Coman zugelaufen kommt auf dich, dann gehst du schon mal 50 Meter nach hinten und dann wieder 50 nach vorne. Das heißt, es ist eine ganz andere Belastung. Deswegen die Leute, die ich kenne, die Innenverteidiger oder Außenverteidiger gespielt haben, ich erinnere mich da an Markus Babbel, der hat geflucht, wenn er außen spielen musste.
Aber Innenverteidigung und Außenverteidigung ist noch mal was anderes wie 6 und
ist schon richtig, ne? Aber auch in der Mitte hast du kurze Wege. Ja? Und wenn du natürlich, und wie gesagt, das darfst du jetzt nicht überbewerten, weil zweimal nicht gefordert wurde, wie das jetzt dann aussieht, jetzt muss man mal schauen, wer dann im Viertelfinale kommt, ob sie dann City bekommen, ob ein Doku auf ihn kommt, ein Grealish, wer auch immer, oder Real Madrid, ein Vini Junior, so, dann ist das eine andere Ding, weil dann wird er diese Luft, die er gestern alle Luft nutzen konnte, um nach vorne zu gehen und Flanken zu schlagen und die Stürmer zu bedienen, das wird er dann möglicherweise nicht mehr so machen können. Deswegen wäre ich da noch vorsichtig, ob Kimmich die Antwort bei Bayern und auch bei der Nationalmannschaft ist auf dieser Position.
Vielleicht sind das aber genau die Spiele, die es gebraucht hat, damit sich Joshua Kimmich mit dieser Position anfreunden kann. Du hast schon gesagt, es ging eigentlich immer nur nach vorne. Man hört immer, er hat nicht so viel Spaß an dieser Position. Gestern sah es so aus, als hätte er richtig viel Spaß dran. Exemplarisch diese eine Szene, wo gefühlt alle pennen, aber er noch mal kurz dahin rennt und diesen Freistoß schnell ausführt. Das war schon sehr stark. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Bayern dann auf der Sechserposition aktuell überbesetzt sind, weil dann noch so ein Pavlovic hochkommt, der das Ganze mindestens genauso gut macht wie Joshua Kimmich.
Ja, und er hat natürlich im Moment keine Wahl. Weil er kann sagen, ich spiele rechts hinten nicht, aber dann spielt er gar nicht. Also das heißt, er hat im Moment keine Wahl. Im Moment ist er Nummer 3 oder vielleicht sogar Nummer 4 in der Mitte, weil ein Leibner jetzt vor ihm ist, der vor ihm in der Mitte spielt, ein Goretzka, der jetzt etwas anders spielt.
Der es ihm auch nochmal schmackhaft übrigens gemacht hat gestern mit seiner Aussage. Das ist,
hast du das so interpretiert?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob er das im Kopf hatte, als er zum Interview ging, aber vom Gefühl her würde ich schon sagen, also, die mögen sich ja auch die zwei. Ne? Also hat sich das für mich schon so angehört, so ich schiebt da mal nochmal einen rein.
Profitiert Goretzka davon? Unmittelbar?
Ja, natürlich ist ein Kontrahent weniger im Zentrum. Keine Frage, ne? So einfach ist es.
Und von der Statik des Bayern-Spiels, es gibt ja welche, die sagen jetzt, Goretzka spielt ein bisschen tiefer. Das kommt ihm im Grunde genommen zugute, weil er dann seine Läufe auch ansetzen kann und so weiter.
Kann er nicht mehr ganz so oft zum Torabschluss kommen, aber ja. Ich habe ja sowieso bei Jo immer gesagt, es muss mir erstmal einer erklären, warum die Bayern ohne ihn besser sein sollten. Ja. Trotzdem wird die Zukunft zeigen, ob die Bayern mit ihm weitermachen wollen, ob er mit den Bayern weitermachen will. Du hast das eingangs angesprochen. Ich habe gesagt, das wird ein Sommer der Grundsatzentscheidungen, sowohl in München als auch in Dortmund. Und man sagt dann immer so schnell, ja, müssen sich trennen. Von außen würde ich auch im ersten Moment sagen, vielleicht würde es beiden wirklich gut tun, auch ihm nochmal was Neues zu machen. Andererseits, er ist familiär sehr verwurzelt. Willst du den Schritt machen? Willst du weg?
Einmal nachgefragt, ich habe gestern Goretzka kurz auf die Frage angesprochen, macht er seine Entscheidung für den Sommer auch davon abhängig, er hat noch Vertrag, klar, aber nur ein Jahr, welcher Trainer kommt? Glaubst du, dass das bei Kimmich die vielleicht sogar entscheidende Rolle spielt?
Ja, mit Sicherheit eine ganz entscheidende, da gehe ich schon von aus. Aber wie gesagt, ich glaube, man darf auch bei Profis, man sagt immer nur Fußball, 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 man darf das Familiäre nicht unterschätzen, er hat ein paar Kinder, er ist hier verwurzelt. Ich finde es sehr, sehr spannend.
Ich finde auch tendenziell würde ich es Jo vielleicht auch mal empfehlen. Und ich glaube, Jo wird auch einer der Spieler sein, die, wenn sie weg sind, dass dann erst realisiert wird, was für eine Qualität er mitgebracht hat. Ich persönlich finde, also ich gehe so mit dir, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Jo in den letzten Jahren schon zu kritisch gesehen wird. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das hat schon irgendwie hat das angefangen während dieser Corona-Thematik.
Total.
Und seitdem hat er ein ganz faden Beigeschmack gehabt, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde, das wird ihm auch nicht gerecht. Und man wird sehen, was im Sommer passiert. Aber ich hoffe nicht, dass er ein Fall wird wie Toni Kroos oder was auch immer, der dann weg ist und dann jammert man ein Jahr später und sagt, ja, wäre man doch anders mit ihm umgegangen.
Es gibt ja noch einen dritten Faktor. Die Bayern, es gibt ihn, aber gibt es auch einen Markt, gibt es einen Verein, der sagt, ich nehme wahrscheinlich ein Paket von, was auch immer, 100 Millionen, nehme ich das in die Hand? Also sind viele Fragezeichen, das ist extrem spannend. Ja,
bei Bayern wird gut bezahlt, ne? Das musst du auch erstmal überbieten.
Eine Sache, und die Frage ist natürlich, ob der neue Trainer, wer auch immer kommt, wo er ihn sieht. Und dann ist die Frage, du hast jetzt einen Pavlovic, du hast einen Leimer. Es wurde immer gesprochen, dass man noch einen defensiven Mittelfeldspieler holen will. Das heißt, ich glaube, im zentralen Mittelfeld wird es unheimlich schwer. Und dann ist die Frage, ob er rechts hinten nicht so teuer ist. Ja, weil er ist einer der Top-Verdiener. Und das ist jetzt die Frage, ob er für einen Rechtsverteidiger, ob man sagt, das ist ein Haufen Geld.
Aber wie siehst du einen Pavlovic oder Leimer wirklich besser als einen Jokimich qualitativ?
Ja, ich kann ja nur das beurteilen, was ich sehe, Dennis. Und wenn ich jetzt sehe, jetzt kann man natürlich sagen, der Goretzka, also nochmal, wir dürfen nicht vergessen, wen sie geschlagen haben. Aber der Goretzka scheint davon zu profitieren. Und die Spiele in Dortmund hat er nicht gespielt, als sie 4-0 gewonnen haben. Eines der besten Spiele haben sie gemacht bei Manchester United, hat er, glaube ich, auch nicht gespielt. Ich sage jetzt nicht, dass die Bayern ohne Kimmich besser sind. Nur wenn du mal die Spiele anschaust, die besten Spiele, die sie letzten 6-8 Monate gemacht haben, da hat er nicht in der Mitte gespielt.
Kimmich, glaubst du, dass er mit dem potenziellen neuen Trainer oder dem dann irgendwann feststehenden neuen Trainer sprechen möchte und von dem hören möchte, ich sehe dich im Mittelfeld? Oder glaubst du, dass er tatsächlich, so wie er das öffentlich immer beteuert, im Grunde sagt, ich spiele auch rechts, weil für mich sind die Positionen identisch. Es schwingt ja irgendwie immer gefühlt mit, dass es bei ihm anders sei. Also dass er die Sechs präferiert.
Ich bin dabei, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich bin da dabei, ich glaube, dass es ihm gut tun wird, wenn er mal was anders sieht. Er ist jetzt so lange da.
Würde es auch den Bayern gut tun?
Das müssen die Bayern entscheiden. Das kann ich nicht entscheiden, aber er wird natürlich ein paar Euro kosten. Wie groß der Markt ist, weiß ich nicht. Er ist jetzt 8 oder 29, ist 95er Baujahr, glaube ich. Also es wäre jetzt,
das
er ist 29.
95er, ja.
Da muss man schauen, ob du jetzt, jetzt ist ja noch gar nicht sicher, wann der Trainer kommt und ob der dann die Zeit hat, mit ihm zu sprechen oder wie intensiv oder detailliert mit ihm zu sprechen, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl bei ihm, das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Sommer, wo er einen großen Verein oder einen sehr guten Verein bekommt. Er hat noch 3-4 gute Jahre vor sich. Ich glaube, dass es ihm unheimlich gut tun würde, was Dennis gesagt hat, ist schon richtig. Wenn es nicht gelaufen ist in den letzten Monaten oder Jahren, dann war immer der Kimmich schuld. Obwohl er natürlich nur begrenzt daran Teil hatte oder Schuld hatte. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass es ihm richtig gut tun würde. Ich glaube, er wird aufblühen. Mit Kindern muss man mal schauen, ob er das will, ob er ins Ausland gehen will. Aber ich glaube, dass es wirklich ihm nochmal einen Schub geben würde, eine neue Sprache zu lernen, einen neuen Fußball kennenzulernen. Ich glaube, dass er da nochmal ein anderes Level finden würde.
Sjan Pettig, jetzt sind wir doch mal einer Meinung, ne? Alle. Aber was ich spannend finde, gestern, Max Eberl, wir haben Grundsatzentscheidungen angesprochen. Max Eberl hat gestern gesagt, er hat mit Jo noch nicht gesprochen und ob er alleine auf der Sechs spielen kann, der Satz blieb mir hängen, das gilt es noch zu diskutieren. Also er hat
hieß eine Systemumstellung.
Er hat ja beispielsweise auch nicht gesagt, kann er. Mhm. Und dann er sagt, bewusst gilt es zu diskutieren. Spannende Aussage.
Spielt Alonso noch mit einem Sechser? Spielt Dreierkette?
Ich
spiele 3-4-3 eigentlich, wobei Alonso als taktisch durchaus flexibel gilt. Ja. Ist jetzt auch bewusst mit einem Augenzwinkern, sind dann schon mehrere Dinge, die wir nacheinander im Grunde genommen sehen müssen. Sprechen wir kurz auch über Dier und De Ligt.
Ja.
Sind das jetzt im Moment gefühlt die gesetzten Innenverteidiger bei den Bayern, obwohl vorher gerade Upamecano, aber auch Kim davor zu sein schien.
Ja, also bei den Bayern geht es ja tatsächlich in den letzten Wochen in der Innenverteidigung zu, wie im Swingerclub. Immer wieder neue Pärchenbildung. Der eine mit dem, der andere mit dem.
Kannst
du
es nicht in einem anderen Bild ausdrücken?
Nee, das ist mir so gekommen.
Okay.
Mal Kim mit Dier, mal Dier mit Upamecano. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wenn alle zur Verfügung stehen und das wichtigste Spiel ansteht, dann stehen im Zentrum De Ligt und Dier, einfach weil sie aktuell am stabilsten wirken. Gerade De Ligt, der das sensationell gemacht hat, finde ich in meinen Augen der wichtigste, der lange außen vor war. Und weil Upamecano halt auch immer wieder einer ist, der ein Fehlerfaktor ist, bei dem du nie genau weißt, schießt er jetzt wieder einen Bock. Dementsprechend, ich glaube ja, dass dieses Duo tatsächlich gesetzt ist.
Ja, die werden spielen, machen sie hervorragend im Moment. Dier macht es sehr viel besser, als ich gedacht hätte, dass es macht. Aber nochmal, muss man jetzt warten, wenn sie mal getestet werden. Also defensiv mussten sie in den letzten beiden Spielen wenig verteidigen. Und dann, wenn wirklich mal die Stürmer kommen, werden wir sehen, ob das Tempo nicht ein Problem wird. Weil Dier hat es nicht mehr. De Ligt, sage ich mal, ja. Upamecano ist wahrscheinlich der schnellste von den Vieren. Ist hart für die beiden, die nicht spielen, weil Upamecano hat es ordentlich gemacht, obwohl er da die 12 Meter verursacht hat gegen Bochum und gegen Lazio. Aber die werden spielen. Ob das dann für Inter Mailand, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, wer auch immer kommt, ob das reicht, werden wir sehen.
Ist De Ligt nach deinem Eindruck vom Typ her ein Abwehrchef?
Ja, deswegen habe ich nicht verstanden, dass er in der Vorrunde da keine oder wenig Rolle gespielt hat. Hat natürlich immer mal wieder eine Verletzung gehabt. Nur, du hast vier Innenverteidiger, wo keiner die Sprache spricht. Ja, das heißt, du brauchst einen, oder De Ligt wahrscheinlich noch am besten, du brauchst einen, der organisiert. Das ist, ich hatte mal einen Co-Trainer oder einen Assistenztrainer in Liverpool, der hat immer gesagt, dass die Stimme ist der 12. Mann. Der hat uns immer dazu angeregt zu sprechen. Ja, und es gibt Spieler, die sprechen viel. Und es gibt Spiele, die sprechen nicht. Ja, aber du musst immer versuchen, da dran zu bleiben. Das heißt, du brauchst auf dem Platz brauchst du 2-3 Sprecher. Und im Zentrum ist es ungleich wichtiger. Du brauchst keinen Rechtsverteidiger oder keinen Rechtsaußen, der spricht, weil der spielt eh alleine da draußen. Aber im Zentrum brauchst du Leute, die sprechen. Und da haben sie mit De Ligt, haben sie einen meiner Meinung nach, der für mich der Abwehrchef sein muss. Wer neben ihm spielt, muss man sehen. Und ich glaube auch, dass Pavlovic einer ist, der in seinen jungen Jahren schon anfängt zu organisieren und zu sprechen. Und das ist vielleicht auch ein Grund oder könnte ein Grund sein, warum es jetzt in den nächsten Wochen besser laufen sollte oder könnte. Aber De Ligt ist, glaube ich, einer, er war mit 20 oder was war Kapitän bei Ajax, war im Champions-League-Halbfinale, hätten damals ins Finale kommen müssen eigentlich gegen Tottenham. Das ist einer, der eine Abwehr führt und das brauchst du, sonst wirst du die großen Titel wirst du nicht holen können.
Ja, ich gehe auch mit. Also diese Achse ist einfach, zwar ein ausgelutschtes Wort, aber irgendwie das ist einfach extrem wichtig. Ich glaube, dass das auch einer der Faktoren ist, warum Bayern in der Saison so schwankend ist, weil man das noch nicht so richtig gefunden hat. Und ich gebe dir recht, von hinten raus musst du sprechen, Kommandos geben, führen. Und Upamecano oder auch Kim, ist schwierig. Beide sind auch diese Typen, ich meine, haben wir hier in der Runde auch schon oft geredet, die jetzt immer mal wieder, oder die immer mal wieder generell, Upamecano hat ja schon in Leipzig das Thema gehabt, immer mal wieder für einen Fehler gutes. Kim hat für mich auch nie, seitdem er da ist, diese Sicherheit ausgestrahlt, die es braucht von hinten aus. Deshalb haben die beiden jetzt mit De Ligt und Dier auf jeden Fall die Nase vorn. Und das ist wichtig, auch da ein Team zu finden, was funktioniert und was auch von der Körpersprache und auch von dem Führen vorangeht, damit man da auch Stabilität reinkriegt.
Fußball-Tagesgeschäft ist ja immer wichtig. Der Zusatz Stand heute. Stand heute würde ich auch sagen, geben Sie dir einfach mehr Klarheit als die anderen. Bei Opa finde ich es fast, tragisch ist ein großes Wort, aber man guckt, der ist Mitte 20. Ich habe letztens nochmal nachgeguckt, der ist 8-mal in seiner Profikarriere vom Platz geflogen. Salzburg, Leipzig und bei den Bayern 8-mal. Also das ist halt schon Thema Klarheit. Du weißt halt tatsächlich bei ihm nicht, was du bekommst. Du bekommst ein Weltklasse-Spiel. Oder du bekommst halt auch immer wieder zwischendurch eins, da hat er unglaubliche Bolzen in seinem Spiel und Thema Klarheit.
Ja, und ganz klar ist Harry Kane, ist der beste Stürmer in der Bundesliga, einer der besten mal Minimum Europas, verblüfft er dich immer wieder aufs Neue. Gestern mit seinen Saisontoren 28, 29, 30, allein in der Bundesliga.
Nee, verblüffen tut er mich definitiv nicht, weil man ja schon weiß, welche Abschlussqualitäten er hat. Wie gesagt, ich bleib dabei. Also ich bin 100% sicher, er wäre glücklicher mit ein paar Toren weniger und der Aussicht auf 3 Titel. Denn der Kane-Fluch ist in England hinlänglich bekannt. Er ist nach Deutschland gekommen, um Meisterschaften und Pokale zu gewinnen.
Aber er tut alles dafür, dass die Bayern das auch in dieser Saison schaffen. Gestern hat er wieder 3, die Geste hat es gezeigt.
Ja, er ist eine absolute Vollmaschine. Erzähle ich, glaube ich, hier nichts Neues. Ich finde jetzt bei diesen 3 Toren gestern, wir haben gesehen, wie Mainz 05 verteidigt hat. Musiala, die erste Ballannahme, die ist fehlgeschlagen. Und trotzdem durfte er den Ball nochmal neu sortieren. Und Harry Kane steht vollkommen frei im 5-Meter-Raum. Er hatte gestern tatsächlich ein leichtes, aber
der zweite war schon sensationell. Der zweite runterpflückt und sich dann.
Die Ballannahme war super.
Dann koordiniert, das ist schon.
Den dritten drückt er über die Linie. Aber nichtsdestotrotz, Harry Kane. Maschine.
In deinem Ranking aktuell, der Stürmer Europa oder weltweit, wo steht er?
Wen haben wir?
Du bist Experte.
Erling? Ja, Haaland, Osimhen. Hat etwas ruhigere Phase. Ja, eine Top 3, ist immer schwer zu sagen, aber es kommt darauf an, wie du spielst. Der hat natürlich nicht die Dynamik eines Haaland.
Also Mbappé würde ich schon auch nennen.
Mbappé, obwohl er natürlich auch mal von der Seite spielt, aber klar, im Strafraum ist er wahrscheinlich der Beste. Also er hat einen unheimlichen Riecher und er hat einen sensationellen Abschluss. Also er ist ja rechts wie links, da ist er wirklich, wenn er die Bälle da mit dem Innenspann in die lange Ecke schießt, die schlagen ja alle 20 Zentimeter neben dem langen Pfosten ein. Also das ist eine herausragende Qualität, die er sich antrainiert hat. Ja, ist natürlich Talent auch dabei, aber die er sich antrainiert hat. Und ich war ja bei Lewandowski immer skeptisch, ob er den Rekord knackt. Also bei ihm kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn er die 9 Spiele noch macht, wie er nicht knacken soll.
Also 41 plus.
Sind 12 Tore in 9 Spielen. Hat jetzt 8-mal Doppelpack oder mehr geschossen. Also das sind Zahlen. Und das weiß er, die Sache ist ja immer mit den großen Spielern, wenn du siehst, Ronaldo und Messi, die haben, was weiß ich, 500 oder 600 Tore in ihrer Karriere. Das heißt, wenn du gegen die spielst, du weißt ja, wir müssen schauen, dass der kein Tor macht. Das heißt, da ist ja jeder Innenverteidiger oder jeder Spieler ist ja doppelt wachsam, weil er weiß, wenn der kein Tor macht, dann haben wir die Chance, dass wir vielleicht was mitnehmen. Und trotzdem schießt er jetzt 30 Tore in was 4 oder 25 Spielen, also herausragend.
Also, Didi, abschließend zum Bayern-Part. Chance auf die Headline. Schießt Kane die Bayern zum Champions-League-Titel? Du musst nicht.
Ich glaube, dass sie eine sehr viel bessere Chance haben, als die Leute denken. Und wenn man sich Real anschaut, weil sie alle sagen, oh, Real Madrid. Ja, die Leipziger hätten weiterkommen müssen. Die waren zu Hause die bessere Mannschaft, waren dort die bessere Mannschaft. Das heißt, du hast nur Manchester City, die auch etwas am Stottern sind. Ja. Wenn du den beiden aus dem Weg gehst, und Real, da hätte ich gar keine Angst. Da sind die Bayern für mich, ob das Inter ist, ob das Barcelona ist, dann hast du PSV oder Dortmund. Für mich sind sie Favorit, egal gegen wen sie spielen, außer Manchester City. Und wenn sie so zusammenbleiben, nochmal, wir dürfen das nicht überbewerten, die beiden Spiele gegen Lazio und Mainz. Aber wenn sie so weiterspielen, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir sie, wo ist Finale, Wembley?
Ja.
Dann würde es mich nicht wundern, wenn wir sie im Wembley-Stadion sehen.
Stell dir das mal vor. Das wäre, ohne dass wir das jetzt nochmal in die Runde schmeißen, natürlich eine Pointe, wenn auch Thomas Tuchel zumindest ins Endspiel käme. Warten wir ab. Das
würde zur Saison passen, oder?
Ja, würde zur Saison passen, aber die Seriosität gebietet ist, dass wir hier darauf verweisen, Stand heute. Bayern haben, wir haben das jetzt hinlänglich eingeordnet, Lazio geschlagen, aller Ehren wert, aber Lazio eben nicht auf dem Niveau, absolute europäische Spitze. Und auch den Mainzern, bei allem Respekt, muss man sagen, hatten gestern nicht ihren aller besten Tag. Und dennoch, die Bayern haben einen Anfang gemacht und jetzt schauen wir mal, wohin sich die Dinge entwickeln. Wir werden gleich sprechen über das rheinische Derby, das spektakulär geriet, und über Borussia Dortmund, die trotz Unterzahl gestern in Bremen gewann. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und so wie es manchmal geht, während die Pause ist, unterhalten wir uns ein bisschen weiter. Und da hat Didi Hamann mir noch mal etwas zugeworfen, was ich zu spannend finde, um es Ihnen vorzuenthalten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, die Bayern stünden ohne Kane gar nicht so viel schlechter da als mit ihm. Warum?
Ja, erstmal wissen wir es nicht, ob das so wäre. Und zweitens, die Wochen beginnen jetzt. Und ob der jetzt 35 oder 45 Tore schießt in der Liga, ist mir ehrlich genommen egal. Für mich als Spieler oder als, wenn ich Fan wäre vom FC Bayern, interessiert mich, was am Ende der Saison dasteht. Und Stand heute steht im Moment die Null. Nichts.
Ja? Da kann er ja nichts. Er hat ja 30 Tore gemacht, hat Champions League auch 5 oder 6.
Aber du musst schauen, dass die Mannschaft funktioniert. Und ich sage jetzt nicht, dass kein Schuld ist an der Situation bei den Bayern. Nur der Haaland ging vor 2 Jahren aus Dortmund weg. Dann hat jeder gesagt, jetzt bricht die Welt zusammen. Und dann hätten sie das Jahr später, hätten sie Meister werden nicht können, sondern müssen. Sind sie nicht geworden. Das heißt, du musst immer schauen, dass das Ganze funktioniert. Und wenn er die Tore jetzt in der Champions League macht und eine Runde oder 2 Runden die Bayern weiterschießt, dann sage ich, ist alles okay. Oder vielleicht sogar ins Finale kommt, vielleicht gewinnen sie sogar die Champions League. Dann bin ich natürlich entkräftet. Nur, er hat sehr viel Geld gekostet und du musst schauen, wie viele Tore die Mannschaft schießt. Was einer schießt, das ist unerheblich. Ja, du musst schauen, dass die Mannschaft funktioniert und dass die Mannschaft die nötigen Tore schießt, um Spiele zu gewinnen. Das haben sie bisher.
Er liefert auch Vorlagen.
Bitte?
Er liefert auch Vorlagen.
Ja, aber ich kann ja nur sagen, dass sie im Moment 7 oder 10 Punkte hinter den Leverkusen sind, aus dem Pokal raus, obwohl er da, glaube ich, gar nicht gespielt hat.
Aber da hat Kane am wenigsten.
Ich sage ja gar nicht,
dass er schuld ist. Sind die Bayern nach deiner Meinung mit ihm besser oder nicht?
Sie sind besser, aber man darf nicht vergessen, dass er über 100 Millionen gekostet hat.
Lassen wir es jetzt mal an diesem Punkt.
Ich habe nichts zu sagen.
Gut, also man kann es ja immer von allen möglichen Seiten sehen, aber ich finde, man kann dem Mittelstürmer nicht die Schuld daran geben. Er schießt 30 Tore. Und er arbeitet für die Mannschaft.
Das habe ich nicht. Ich habe ihm nicht die Schuld gegeben. Ja. Nur er kam, um Titel zu holen. Und Stand heute gewinnt er keinen Titel.
Meinte die Schuld daran geben, dass die anderen nicht auch so, also auch Tore schießen. So meinte ich das.
Ja, aber wenn er jetzt nicht gekommen wäre, nur mal angenommen, und da spielt ein Mathis Tell da vorne, der hätte vielleicht 18 oder 20 Tore.
Vielleicht.
Dann hätte die 10 Tore, da vielleicht Gnabry oder ein Sané oder Müller oder wer auch immer, hätte vielleicht die anderen Tore geschossen. Das heißt, du musst immer schauen, was du als Mannschaft, wie viele Tore du schießt und dass das Ganze funktioniert. Und ich sage jetzt nicht, dass es wegen ihm nicht funktioniert, aber er hat sehr viel Geld gekostet und ob er das Geld wert ist, das hat er mit den 30 Toren nicht hergeschossen. Das muss er jetzt zeigen in den nächsten Runden in der Champions League.
Jetzt versuche ich eine Überleitung. Tore sind gestern gefallen und zwar reichlich beim Rheinischen Derby. Und das kannte man so vom 1. FC Köln auch nicht unbedingt in dieser Saison. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, zusammengefasst von Hansi Küpper.
Ei, da haben wir genau hin.
Es war richtig heiß. Es wurde gejubelt auf beiden Seiten. Was für ein Derby. 7. Minute, der 1. FC Köln geht aus ganz spitzem Winkel in Führung durch Alidou. Das Tor darf so nicht fallen. Borussia Mönchengladbach schlägt zurück in der 32. Minute durch Honorat. Zur Pause steht es nach diesem Treffer 1:1. Und dann ging's richtig rund. 64. Minute, Alidou, Doppelpack, 2:1. Für den 1. FC Köln. Bei Borussia Mönchengladbach Hack gerade eingewechselt. Er besorgt das 2:2 und braucht nur 2 Minuten später, um dann das 3:2 zu machen für Borussia Mönchengladbach. Aber der 1. FC Köln mit Moral. 79. Minute, auch hier ein eingewechselter Spieler. Downs mit dem 3:3. Riesenderby.
Ein Riesenderby und auch ein Riesenkommentar von Papa.
Ja, muss ich sagen.
Hast du viel von ihm gelernt?
Alles, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Wir sind teilweise früher, ich und mein Bruder ist ja ebenfalls Kommentator, schöne Grüße. Wir sind damals nach den Schichten in der Konferenz mit Vater zusammen hingefahren und haben uns danach die Zusammenfassung von Papa angeguckt, uns das Headset aufgesetzt und nochmal drüber kommentiert.
Gibt es da Trainingsskills? Also kann man da wirklich was trainieren und weitergeben oder wie muss ich mich das...
Definitiv, da gibt es ganz viele Trainingsskills. Also was ich mir gemerkt habe, ich habe am Anfang nur geschrien und irgendwann hat mir ein Kommentator mal gesagt, du musst dir deine Stimme vorstellen wie ein Textmarker, wo du nur die wichtigen Dinge tatsächlich betonst. Und Aussprache, Themen, da gibt's eine Menge.
Gibt es viele. Michael und ich schulen bei uns auch den Nachwuchs und kann man viel versuchen weiterzugeben. Ob man es dann selber umsetzt, wenn man dran ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber jetzt sprechen wir über das, was wir da gesehen haben. War das ein Punkt zumindest für die Moral des 1. FC Köln? Auch wenn er sich tabellarisch nur so mittel... niederschlägt.
Genau. In der Tabelle hilft es unfassbar wenig, beiden, muss man sagen. Und der 1. FC Köln hat sich, glaube ich, nach diesem Derby dann auch mal gedacht, boah, sie hatten Gladbach ja schon. Ne? Also am Ende sind, glaube ich, beide mit diesem Spiel dann doch eher unzufrieden. Aber ich glaube, so ist es dann tatsächlich nur im Rheinland, weil der Rest der Bundesliga hat sich unfassbar gefreut über dieses unfassbare Fußballspiel. Gibt ja ganz wenige Derbys, die unentschieden enden, wo man am Ende sagt, da gibt es trotzdem Derby-Helden. Und hier muss man einfach sagen, Robin Hack wird eingewechselt, braucht 3 Minuten und 4 Sekunden, um das ganze Spiel auf links zu drehen. Also überragendes Fußballspiel für einen Punkt, für beide Punkt zu wenig.
Und unter Timo Schulz funktionieren auch die jungen Angreifer, Alidou beispielsweise und auch Downs reingekommen und dann auch getroffen.
Er hat sich definitiv stabilisiert, am Ende des Tages hat er aber halt auch nur 1 Spiel von 9 gewonnen. Und und das ist das große Problem, das ist, was Conny auch sagt, in der Tabelle kommst du halt nicht wirklich voran. Du hast unfassbar, die Vokabel, glaube ich, zweimal benutzt, was wirklich ein unfassbarer Fakt ist. Und wir haben ja täglich mit der Materie zu tun und du guckst immer drauf und sagst, ja, die haben wenig Tore geschossen, klar. Aber die hatten das dritte Mal erst in dieser Saison mehr als ein Tor erzielt in einem Spiel. Das ist so unglaublich. Und zweimal gegen Gladbach, weil du sagst, jetzt kommen die Jungen und treffen. Also die haben 2x3 gemacht gegen Gladbach und 1x2 gegen Frankfurt. Ansonsten nie mehr als ein Tor. Und da ist dann schon die berechtigte Frage, wo ist die Fantasie zu sagen, jetzt hinten raus knallt's richtig und wir bleiben definitiv nicht nur auf einem Relegationsplatz, sondern vielleicht sogar noch einen höher.
Ja gut, aber die Fantasie ist natürlich, hängt mit Mainz zusammen, Relegationsplatz, ja, die Mainzer.
Diese Relegation ist sowieso gegeben, aber ich habe gestern auch gesagt, es gibt, glaube ich, wenn man die 25er Mannschaften vor diesem Spieltag mit reingenommen hat, also 25 Punkte Mannschaften, gibt es 11 direkte Duelle noch. Hm. Auch hinten unter den letzten dreien gibt es noch 3. Also vorstellbar ist viel, aber ich fand den Fakt einfach Wahnsinn. Ja. Also da, du denkst ja, das gibt's ja nicht. Ne?
Ja. Also die Kölner im Moment mit 18 Punkten, aber nur ein Tor mittlerweile weniger geschossen als die Mainzer, die sich gestern durch diese Niederlage das Torverhältnis ziemlich ramponiert haben. Läuft das letztlich darauf hinaus, dass Köln versuchen muss, Mainz abzufangen, um in die Relegation zu kommen? Oder siehst du noch die Möglichkeit, den direkten Klassenerhalt zu realisieren?
Ja, solange es punktetechnisch möglich ist, müssen sie daran glauben. Deshalb war das gestern schon so am Ende des Spiels schon sehr, sehr wichtig, allein für die nächsten Wochen, fürs Selbstbewusstsein. Ich meine, wenn du da unten drin steckst, ist sowieso jedes Spiel schwer genug. Da hast solche Pakete an den Beinen, wenn du auf den Platz gehst. Und dann, da kann sowas schon nochmal was freisetzen und einfach ein bisschen Rückenwind geben und auch den Glauben aufrechterhalten, dass du es doch noch schaffen kannst. Aber ja, schwer ist es. Ich glaube, es sind 7 Punkte auf den direkten Platz. Deshalb glaube ich, wird es schon sehr, sehr schwer.
Mhm. Aber macht es jetzt vielleicht gerade Sinn, die Jungen reinzuwerfen, die unbelastet sind? Auf der anderen Seite sagt man auch nicht ganz zu Unrecht, im Abstiegskampf zählt auch Erfahrung, aber vielleicht ist es am Ende der Mix, der dann erfolgsversprechend ist.
Ja, absolut. Und das, was Dennis gerade sagt, das ist, wenn es nicht läuft, dann stehst du um 15, 25 im Tunnel und denkst da, boah, heute sind die Oberschenkel aber schwer. Und deswegen ist es vielleicht nicht überraschend, dass ein Downs reinkommt gestern und ein Alidu. Und die Tore machen, ja, weil die Jungen, die haben nichts zu verlieren, die gehen da rein und die wollen spielen und die wollen einen Namen für sich machen.
Aber so viele Optionen sind ja auch nicht da. Selke ist jetzt zurückgekommen.
Klar, also vielleicht auch, da gar nicht so viele Möglichkeiten. Vielleicht auch der Not geschuldet, aber das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Jungen dann die sind, die das Spiel gedreht haben oder das Spiel fast noch gewonnen hätten für die Kölner. Und was mir gefällt bei den Kölnern, also ich glaube, dass der 16. Platz das höchste Gefühl ist. Ich kann mir nicht vorstellen, obwohl die Bochumer heute wieder eine kleine Vorlage gegeben haben mit der Niederlage gegen Freiburg und den Abstand nicht vergrößert haben. Aber es wird nicht gejammert. Sie haben jetzt 2 Transferfenster niemanden holen können. Es wird nie darüber gesprochen. Auch der neue Trainer Schulz, der stellt sich nicht hin und sagt, ja, hier oder dort, du kannst ja eh nichts mehr machen. Sie machen das Beste aus dem, was sie haben. Selke war jetzt gestern wieder auf der Bank. Das heißt, er wird wiederkommen, ist der beste Scorer von der Kölner. Da haben sie ein großes Problem mit dem Toreschießen. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz enges Rennen zwischen den Mainzern und den Kölnern für 16.
Und Borussia Mönchengladbach am Dienstag im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken. Ich habe auf die Wettervorhersage geguckt. Es sind maximal 30% Regenwahrscheinlichkeit. Das wiederum bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel stattfindet, ist sogar über 30%. Sie haben das mitbekommen, die Saarbrücker haben bedauerlicherweise ein bisschen Probleme mit der Drainage im Sinne von, es gibt keine. Also 20:45 bei Sky. 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach und der Sieger trifft dann auf den 1. FC Kaiserslautern. Und jetzt sprechen wir über die andere Borussia, über Borussia Dortmund, die gestern siegte in Bremen. Und zwar Markus Gaub trotz Unterzahl. Ganz wichtiger Erfolg für den BVB.
Trotz einer Hälfte in Unterzahl gewinnt der BVB in Bremen mit 2:1. Erstes Tor in der 21. Minute. Süle mit Brandt. Zetterer ist da, aber Daniel Mahlen regelt das super akrobatisch mit seinem 11. Saisontor und der 1:0 Führung. Der BVB super effizient in der ersten Hälfte. Wenige Gelegenheiten, aber die Dortmunder machen das Maximum draus. Super Szene von Jadon Sancho in der 38. lässt Malatini da ganz schlecht aussehen. Sein erstes Tor seit seiner Rückkehr nach Dortmund. Dann in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Rot für Sabitzer nach Foulanweise. Eine harte Entscheidung. Die Trefferfläche hat ihn da wohl die rote Karte eingebracht. Bremen 20 Minuten vor Schluss mit Njima und seinem 6. Tor zum 1:2. Mehr passierte dann nicht mehr. Der BVB seit 8 Auswärtsspielen ungeschlagen.
Ja, wir nehmen 3 Punkte mit. Wir haben jetzt 2 extrem schwere Auswärtsspiele gehabt. Heute nahezu, also über eine Halbzeit dann auch in Unterzahl. Wir wissen, dass wir jetzt heute den Countdown eingeleitet haben. Es sind noch 10 Spiele diese Saison gewesen vor diesem Spiel. Jetzt sind es noch 9. Wir haben zu viele Punkte liegen lassen. Wir haben zu viele Spiele unentschieden gespielt. Das haben wir heute geschafft, dass wir heute mit 3 Punkten nach Hause gehen. Und wir wissen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dürfen wir nicht mehr viel liegen lassen. Und da darf uns nicht mehr viel passieren. Und deshalb sind wir heute damit zufrieden. Aber wir wissen halt, dass wir noch viel investieren müssen, um unsere Ziele zu erreichen.
Warum ist, Conny, wenn man sich so das Gesamtbild anguckt, trotz der Erfolge, die Terzic auch jetzt wieder eingefahren hat, so gefühlt die Stimmung beim BVB eher skeptisch?
Also, wenn wir uns mal die Spiele im Jahr 2024 angucken, dann ist das, was Borussia Dortmund leistet, einfach extrem weit hinter den Erwartungen. Auch wenn sie jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen haben, es geht in Dortmund, gerade in Dortmund auch immer um die Art und Weise. Und ich kann mich ehrlicherweise an kein richtig mitreißendes Spektakelspiel in dieser Saison erinnern. Man kann eventuell im San Siro drüber nachdenken, dieser 3-1-Erfolg. Ansonsten ist das relativ wenig. Und was man nicht vergessen darf, der BVB hat jetzt gegen Mannschaften gespielt, die in der unteren Tabellenhälfte sind. Also wenn wir uns die Hinrunde angucken, da lief alles rund bis zu dem 8. Spieltag. Der ist jetzt in der Rückrunde. Und danach ging es bergab, weil man dann plötzlich gegen die Mannschaften gespielt hat, die im oberen Tabellendrittel sind. Der BVB spielt noch gegen alle 5. Das ist im Übrigen auch noch ein entscheidender Faktor. Leipzig nur noch gegen 2. Und das wird ja dieser Zweikampf, wer schafft es am Ende auf Platz 4. Und dementsprechend ist der Pessimismus in Dortmund gerade höher.
Auf der anderen Seite hat Sancho, der auch durchaus in der Kritik stand, jetzt gestern geliefert, getroffen.
Ja.
Ist er dadurch jetzt endlich angekommen beim BVB? Wieder angekommen?
Das ist die große Hoffnung, dass er das, was er gestern gezeigt hat, genau diese Szenen, dass er die öfter zeigt. Aber man darf bei Jadon Sancho auch nicht vergessen, ich meine, ihm wurden diese 3 Fragen gestellt. Was willst du, was brauchst du und was kann ich von dir erwarten? Und er bleibt jetzt erstmal nur bis Ende der Saison. Und wenn es 8 Spiele dauert, bis er diese Szenen zeigt, dann muss man sagen, das ist deutlich zu spät, dass er anfängt zu funktionieren. Weil in den bisherigen Spielen, mit einer kurzen Ausnahme in Darmstadt am Anfang, war auch das, was er gezeigt hat, unterdurchschnittlich.
Dennis, du hast vor der Sendung gesagt, so habe ich dich auch zitiert, der BVB müsse Geld in die Hand nehmen. Beziehst du das darauf, dass man versuchen müsste, jemanden wie Sancho zu holen oder darauf, dass man sich den BVB grundsätzlich neu denken müsste ab Sommer?
Also überhaupt nicht deshalb, weil ich glaube, dass man noch einen Sancho 2.0 braucht. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass das Problem vom BVB in den letzten Jahren die Offensive war. Auch wenn du jetzt sagst, es gab jetzt auch offensiv nicht das große Spektakel, aber ich glaube trotzdem, dass der BVB offensiv genug Spieler hat, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden und auch bei einem Fundament Unterschiedsspieler zu sein und auch in der oberen Tabellenhälfte und auch höher, als sie es jetzt sind, anzugreifen. Ich glaube einfach, und das, da habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich, wir wiederholen uns die letzten Jahre immer wieder, das größte Problem ist Konstanz. Und wenn ich mir auch den Kader angucke, ich meine, wir haben vorhin über Bayern geredet, ich glaube halt, dieses Fundament einer Mannschaft, die erfolgreich sein will auf höchstem Niveau, längerfristig und nicht 2 Wochen so und dann die nächsten 2 Wochen holt sie es wieder ein, ist einfach diese sogenannte Achse. Ich mag dieses Wort schon langsam selbst nicht mehr, weil ich es zu oft sage, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist.
Weil sie dich widerstandsfähiger macht.
Ja, genau. Und wir reden ja auch schon seit Jahren tatsächlich jetzt schon, bestimmt seit 2 Jahren, über die Innenverteidigung. Ich glaube, Mats ist auch jetzt in einem gehobenen Alter angekommen. Mit Süle und Schlotterbeck sind beide Spieler, die in Dortmund meiner Meinung nach bis jetzt immer noch nicht so richtig angekommen sind.
Würde mal Zeit dann, ne?
Die auch für das Niveau was oder für die Erwartungshaltung vom BVB nicht so richtig das wiedergeben. Auf der 6 ähnliches Thema, Emre Can, Kapitän dieses Jahr, letztes Jahr eine starke Rückrunde gespielt, aber es ist auch nicht so richtig, dass man sagt, hey, das ist jemand, der das Ganze in die Hand nimmt. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen Beispiel nehmen von Bayer Leverkusen, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, dass so ein Zentrumspieler wie ein Xhaka zum Beispiel, der schon was erreicht hat, der Erfahrung hat, der auf höchstem Niveau schon gespielt hat, dass so ein Spieler dem BVB extrem gut tun würde, auch ein Innenverteidiger dieser Kategorie, die eben dann ein bisschen ja, einen starken Rücken haben, der Mannschaft Halt geben, Substanz geben, wo sich dann diese ganzen Kreativspieler ranhängen können und quasi dann ihre Kreativität ausleben können. Und das fehlt mir in diesem Kader.
Gucken wir einmal noch auf die laufende Saison, Leo. Glaubst du, dass der BVB im Gegensatz zu Conny den knappen Vorsprung auf RB.
Ich bin bei Conny. Ich kann es kurz machen. Ich bin bei Conny. Es wird brutal schwer. Ich habe mir witzigerweise auch den Spielplan angeguckt. Ich glaube, bei den nächsten 6 Spielen hast du eben Stuttgart, Leverkusen, Leipzig,
Frankfurt, Bayern.
Und das ist brutal schwer. Ich bin total bei dem, was Dennis sagt. Also Xhaka ist für mich sowieso auch der Schlüsseltransfer bei Leverkusen gewesen. An so einen Spieler fehlt Dortmund. Und wir haben ja vom Sommer der Entscheidungen gesprochen. Du musst dich halt jetzt auch committen irgendwann. Du musst sagen, und das lässt sich, glaube ich, von außen auch ganz schwer beurteilen, ist Mats so wichtig für die Gruppe, dass du ihn noch brauchst? Ja, auch wenn er vielleicht nur noch, was weiß ich, 20 Mal spielt? Reicht ein Kippfenster, um frische Luft in die Kabine zu bringen, oder musst du Stoßen lüften? Ja, ist ähnlich wie in München. Und auch bei Marco Reus ist die Frage, bekommst du neue Dynamiken in die Kabine, wenn er nicht mehr da ist, weil sich vielleicht der ein oder andere hinter ihm nicht mehr verstecken kann? Sancho bin ich übrigens auch der Meinung, dass es natürlich auch in Anführungszeichen fast ein bisschen unfair war. Der hat so wenig Fußball gespielt. Also da zu erwarten, dass der auf Knopfdruck sofort komplett abliefert, ist schon auch schwer, glaube ich.
Absolut richtig. Aber dann muss man fragen, warum der BVB so eine Erwartungshaltung schürt. Also wie er empfangen wurde, sein Privatjet wurde beobachtet. Es wurde ein Riesenbohai drum gemacht um seine Ankunft.
Er küsst das Logo. Weil du, glaube ich, froh warst, dass du so ein Positivthema erstmal hast.
Definitiv. Dann hast du das Positivthema und jeder geht davon aus, er ist der große Heilsbringer. Und dann stellst du nach 3-4 Spielen fest, er ist es leider überhaupt nicht. Und nochmal kurz dazu, was ihr gesagt habt, man muss jetzt einen gestandenen Spieler verpflichten. Ich finde, der BVB hat genau das gemacht jetzt in diesem Transfersommer und er ist damit von seiner Philosophie abgewichen, weil in den letzten Jahren hatte Borussia Dortmund immer Spieler in ihren eigenen Reihen, die du mir nichts, dir nichts nach Europa für 80 Millionen verkaufen konntest, weil sie mutig waren auf dem Transfermarkt. Egal, ob wir von Ousmane Dembélé reden, Christian Pulisic aus den eigenen Reihen, Jadon Sancho, als er noch wirklich dir gehört hat, Jude Bellingham, Erling Haaland, weil sie wirklich mutig waren und Talente gekauft haben. Das haben sie in diesem Sommer gar nicht gemacht. Sie waren alles andere als kreativ und haben tatsächlich einfach nur gestandene Bundesligaspieler geholt mit Benze Baidi, mit einem Sabitzer, mit einem Metscher, der richtig teuer war, der die aber nicht nach vorne gebracht hat.
Kein gestandener. Metscher ist selber noch ein junger Kerl.
Metscher, aber trotzdem ein Bundesligaspieler, der gerade auf dem aufsteigenden Ast beim VfL Wolfsburg war.
Und also die haben auch gedacht, dass Metscher eher Fantasie im Spiel ist, zu sagen, das wird auf Sicht einer.
Ja, wobei für 30 Millionen dann Fantasie ist auch schwierig.
Also, da hat sich schon richtig was kostet. Die 10 von gestern, ne?
Das stimmt natürlich auch, aber nichtsdestotrotz, das waren alles keine Spieler, wo du sagst, ui, wo haben sie denn den jetzt gerade mal eben aus dem Hut gezaubert? Und das ist genau das, was den BVB eigentlich ausgemacht hat und Teil der Geschäftsidee.
Wir wollen ja gleich noch über City, Liverpool sprechen. Deswegen jetzt kurz und knapp, wird, wenn der BVB da was verändert im Sommer, Edin Terzic Teil dieser Neuausrichtung sein nach deiner Einschätzung?
Da sind wir wieder wie bei den Bayern bei dem Thema. Es wird entscheidend sein, was in der Champions League passiert. Er hat jetzt diese zwei Bundesliga-Siege im Rücken. Wenn es in der Champions League bis ins Halbfinale geht, hat er wieder die Argumente auf seiner Seite. Stand jetzt würde ich allerdings sagen, dass sich der BVB gerade tatsächlich, dass er gut beraten wäre, sich umzugucken auf dem Trainermarkt.
Was ist dein Gefühl?
Also mir kommt ein bisschen zu schlecht weg. Sie haben nach der Winterpause, glaube ich, die ersten 5 Spiele, 13-1 Tore, 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden. Haben, glaube ich, erst einmal verloren nach der Winterpause zu Hause gegen Hoffenheim, was man natürlich nicht hätte verlieren dürfen. Haben jetzt gegen Union und Bremen 2 wichtige Auswärtssiege eingefahren. Und wenn du ins Viertelfinale kommst, schauen wir es uns mal an. Ich glaube, dass sie nach vorne im Moment, bis auf Malen, ist nichts los. Sancho, wie es Leo sagt, lange nicht gespielt.
Der aber Füllkrug hat schon auch Tore gemacht.
Ja, aber das ist zu wenig für Dortmund. Also natürlich, der bemüht sich, aber das ist zu wenig. Adeyemi, ja, der muss auch irgendwann mal anfangen, Leistung zu bringen, war jetzt wieder verletzt. Und natürlich, Metscher hat ihnen gefehlt. Also die Dynamik vom Metscher hat ihnen gefehlt. Und nur eine Sache noch, was für mich symbolisch war gestern in dem Spiel. Ich glaube, dass die Dortmund im Moment zu wenig Spieler haben, auf die sie sich verlassen können. Sie haben mit Emre Can einen Kapitän, der gestern in der 90. Minute einen Konter mitläuft. 3-3, 4-4. Dann schießt er aus spitzen Winkel aus 15 Meter, schießt er aufs Tor 8 Meter drüber und geht runter mit Krampf. Dann sind die Bremer so gnädig und haben aufgehört zu spielen oder dann wurde unterbrochen. Dann hat er gebraucht 3 Minuten, bis er zurückkam. Dann war er davor, dass die Angreifer von Borussia Dortmund bei 2-1, 5 Minuten Nachspielzeit in Bremen mit 10 Mann. Dann kam er nicht zurück, weil er nicht mehr laufen konnte. Und dann kriegen sie am 18 Meter vor dem Tor kriegen sie einen Freistoß, wo Woltemade gefault wird, wo er seinem Innenverteidiger nicht mehr helfen kann. Und da muss ich mich fragen, als Kapitän, 90. Minute, du spielst ja eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mit 10 Mann, geht der den Konter mit? Und da muss ich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Du musst doch mal dein Hirn benutzen und musst wissen, was in der Situation erforderlich ist. Und dann setzt du einen Auswärtssieg, der so wichtig ist, auch für das Spiel jetzt unter der Woche gegen PSV, setzt du aufs Spiel, weil er den Konter noch mitlaufen muss und dann mit Krampf runtergeht und nicht mehr zurückkommt. Als Kapitän von Borussia Dortmund. Und da muss ich sagen, das war symbolisch für mich, dass sie einfach im Moment zu wenige Leute haben, auf die sie sich verlassen können.
Jetzt ein harter Cut. Wir springen auf die Insel zu den beiden Clubs, bei denen du gespielt hast. Und das ganze Duell City gegen Liverpool oder Liverpool gegen City, so rum war es ja, stand natürlich unter der Überschrift das letzte, vorläufig letzte Duell der Giganten. Pep gegen Klopp. FA Cup ist es noch möglich, aber in der Liga ist es im Moment so. Es ist 1-1 ausgegangen. Und wir haben Felix Fischer vor Ort, der in Anfield ist, beziehungsweise vor dem Stadion, wenn ich das richtig sehe, steht. Felix, schönen guten Abend. Wir haben noch keine Tore, noch keine Bilder gesehen. Aber welche Eindrücke kannst du uns schildern? Wie war das Spiel und wie hast du das Duell auch Pep gegen Klopp wahrgenommen?
Ja, hallo in die Runde. Es war ein Spiel auf allerhöchstem Niveau, technisch, was das Tempo betrifft. Super, super anzuschauen. Über die Atmosphäre in Anfield braucht man gar nicht groß sprechen. Gänsehaut. Liverpool war auf jeden Fall die bessere Mannschaft, hätte sich den Sieg verdient gehabt. Manchester zwar relativ gut reingekommen, aber dann die Reds immer stärker und hatten gerade durch Luis Diaz auch viele, viele gute Chancen und hätten mindestens eben das 2-1 machen müssen. Auch City am Schluss nochmal mit einer Riesenchance, Doku an dem Pfosten. Aber insgesamt, ja, eben Klopp die Mannschaft ein bisschen besser eingestellt, taktisch finde ich. Und sie hatten den Sieg verdient gehabt, hätten ja damit die Tabellenführung dann auch übernommen. Jetzt ist Arsenal der Nutznießer, die haben gestern ja schon gewonnen und sind jetzt Erster in der Premier League. Man spricht immer oder sprach immer über dieses Rennen, City gegen Liverpool. Jetzt ist Arsenal Erster.
Wie hast du die beiden Trainer wahrgenommen? Also wie war auch der persönliche Umgang miteinander?
Ja, die beiden schätzen sich, kennen sich ja schon seit vielen Jahren. Man hat das Klopp auch auf der Pressekonferenz am Freitag angemerkt. Da hat der Pep wieder einmal als besten Manager der Welt bezeichnet, hat von Exzellenz gesprochen. Und so sind sie sich heute auch begegnet. Einfach mit totaler Fairness und ja, so ein bisschen Bewunderung, würde ich fast sagen, für den anderen. Eine Szene, die bei Pep so ein bisschen im Kopf geblieben ist, war die, als Kevin De Bruyne ausgewechselt wurde. Der war super, super unzufrieden. Ich weiß nicht, ob mit der Taktik oder mit sich oder eben mit Pep. Da gab es eine Szene, da hat er seinem Ärger ganz gut Luft gemacht. Also man merkt, auch bei Pep läuft eben alles nicht immer zu 100% so, wie es laufen soll. Aber die beiden haben sich so begegnet, wie es dann eben angemessen ist, mit dem allergrößten Respekt.
Ganz kurz dein Eindruck, jetzt mal auch über die Tage, die du da warst. Wir haben ja hier in Bayern die Diskussion, Befreiung, ja, nein, seitdem Tuchel seinen Abschied angekündigt hat, beziehungsweise die Bayern den Abschied von Tuchel angekündigt haben. Bei Klopp hatte man den Eindruck, das war wirklich freiwillig. Und man hat auch den Eindruck gesetzt, tatsächlich kräftefrei. Wie hast du das wahrgenommen in den vergangenen Tagen? Wie wird das in Liverpool besprochen?
Ein Stück weit nehme ich das genauso wahr, wie du es gerade beschrieben hast. Also A muss man sagen, dass die Fans, und ich habe mit relativ vielen gesprochen, auch natürlich traurig sind, aber auf der anderen Seite dann auch Klopp natürlich nochmal diesen Titel gönnen, auch wenn er einen Schuss schon geholt hat, zumindest noch diesen Titel in der Meisterschaft. Und so geht er auch damit um, so professionell, wie man es eben tun kann. Aber man merkt auch, dass die Spieler auch nochmal ein kleines bisschen motivierter ist. Sie wollen natürlich ihrem Coach, der jetzt schon seit 2015 begleitet, auch viele Spieler sind ja da schon da gewesen oder kurz darauf gekommen, wollen ihm dieses Abschiedsgeschenk nochmal machen. Und genau diese paar Prozent Energie kann das nochmal freisetzen, damit es dann eben klappt mit der Meisterschaft. Und die ist für Liverpool, wenn man sich das Spiel heute angeguckt hat, auch sehr, sehr realistisch.
Felix, vielen herzlichen Dank. Du kannst jetzt das machen, was Didi dem Vernehmen nach auch ganz gerne mal gemacht hat. Ein Bierchen im Pub genossen. Also, schönen Abend, Dankeschön. Und wir, liebe Zuschauer, das hätten wir doch gerne noch jetzt gesehen. Ne? Also so ist das, Didi, ne? Mit der Zuneigung der Fans. Und wir sehen gleich Bilder zu Liverpool gegen City und wollen das Ganze dann auch noch kurz besprechen. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, schauen auf Liverpool gegen City. Wir bei Sky haben das blumig The Last Dance genannt von Pep und von Jürgen Klopp. Aber ein Spiel gab's, Dominik Müller, auch dazu.
Ein Remis beim letzten Tanz der beiden Trainergiganten in der Premier League. Liverpool und City trennen sich 1:1. Das Team von Trainer Pep Guardiola in Hellblau kommt besser rein in die Partie. 23. Minute, John Stones mit dem 1:0. Klasse Eckballvariante von Kevin De Bruyne. Richtig frech, flach reingebracht. Keine Chance für Kelleher, weil auch Nunez pennt. So die Führung für Manchester City, obwohl Liverpool in der Phase eigentlich ganz gut in der Partie drin war. Zweiter Durchgang, Elfmeter für den FC Liverpool. Ederson mit dem Foul gegen Darwin Núñez. Beim Elfmeter stand er noch im Tor, musste dann verletzt raus. Ortega kam, aber Alexis McAllister mit dem 1:1 Ausgleich in der 50. Minute. In der Folge Liverpool mit vielen sehr, sehr guten Chancen. Die bessere Mannschaft im Durchgang 2 drängte auf den Führungstreffer. Die beste Chance im zweiten Durchgang hatte dann aber Manchester City durch den eingewechselten Jeremy Doku, der Innenpfosten rettet für Kelleher und die Reds. Nachspielzeit, 98. Minute, nochmal eine strittige Szene. Doku hier gegen Alexis McAllister mit dem Einsteigen. Michael Oliver entschied nicht auf Strafstoß. Großes Glück für City. Auch der Videoassistent Referee hatte nichts einzuwenden. So bleibt es beim 1:1 zwischen Liverpool und Manchester City.
So, und dadurch gelingt Jürgen Klopp das Kunststück, seine persönliche Bilanz gegen Pep Guardiola positiv zu halten. Knapp, aber positiv. Was bedeutet das, Didi, jetzt dieses Unentschieden für den Meisterschaftskampf? Bei dem wir Arsenal alles andere als vergessen
dürfen. Ja, dass es spannend bleibt oder noch spannender wird. Also es war wahrscheinlich das Ergebnis, das sich Arsenal gewünscht hat. Sind es punktgleich mit Liverpool, City ein dahinter. Und ja, es wird bis zum Ende gehen. Ich dachte nach dem 1:1, nach dem zu kurzen Rückpass von Ake, nach dem Elfmeter, dass sie das vielleicht noch drehen können oder gewinnen, wäre natürlich ein Riesenschritt gewesen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass sie haben im Moment auch viele Verletzte, was man nicht vergessen darf, 7, 8 Leute verletzt bei den Liverpoolern. Ich glaube, dass sie weiter erste Chancen haben. Und ich habe es gestern gesagt, die Saison Weihnachten 12, als Heinkes kommuniziert wurde, dass er aufhören muss, war auch nicht seine Entscheidung. Ein bisschen anders wie bei Klopp. Ja. Und dann haben sie alles gewonnen. Und ich glaube, dass jeder will ihn verabschieden mit dem bestmöglichen Erfolg. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie alles gewinnen. Hm.
Europa League sind sie ja auch sehr gut im Rennen aktuell. 5:1 gewonnen. Einmal die Einschätzung der Runde zu der Szene, die wir eben gesehen haben. Wäre ein Elfmeter berechtigt gewesen?
Ich bin ehrlich, ich habe die Szene nicht so richtig gesehen. Im ersten Moment hätte ich gesagt, nein. Also ich hätte ihn auch nicht gegeben. Aber ich müsste mir noch mal genauer angucken.
Guck mal, da ist sie. Achso, das ist die Elfmeterszene. Nee, wir hatten eben kurz vor Schluss noch.
Nee,
meinte ich nicht. Ich meinte kurz vor Schluss noch die Situation, als der VAR noch mal drauf geschaut hat eben. Aber ist jetzt auch nicht alles entscheidend, sondern wichtiger ist die Situation vor dem 1:0 für City. Ist ja eigentlich so ein Steckenpferd von Didi.
Didi,
was geht's da?
Ich möchte ihn nicht vorgreifen. Ne?
Ja,
Eckbälle, erster Mann du verteidigen, habe ich öfter schon mal gehört.
Ja, der erste Mann muss immer von der verteidigenden Mannschaft sein. Das heißt, egal wo, da muss immer einer davor sein. Und
Stones nutzt es dann
auch. Ja, ich kann mir vorstellen, das haben sie. De Bruyne wollte ihn ja da hinschießen. Also anscheinend machen sie das nicht das erste Mal, die Liverpooler. Aber das ist natürlich etwas zu einfach.
Ja, vor allem kannst du so nicht stehen, wenn ein Rechtsfuß vom Tor wegschießt. Ja. Also wenn ein Linksfuß wäre, dann kann man auch sagen, okay, dann kann der erste Spieler von Liverpool ein bisschen weiter wegstehen, aber den Rechtsfuß, da muss er natürlich viel näher zum eigenen Tor stehen, damit der Ball da gar nicht zwischen ihm und dem Torhüter durch kann.
Gomez, glaube ich, war es, ne? Der so halb versetzt steht. Ich bin total bei Didi. Was mir fast ein bisschen zu kurz kommt, ist, mit wie viel Personalsorgen die durch die Saison gehen. Und ich hab mal durchgezählt, weil du gestern gesagt hast, alle 4 Titel sind möglich, das wären noch 20 Pflichtspiele. Mit dem Personalsorgen. Aber wenn er es schafft, Klopp, wenn er das jetzt auch noch schafft, dann sollte er sich vielleicht das mit dem übers Wasser gehen auch nochmal überlegen.
Aber das ist ja genau das Geile, sag ich mal, an Jürgen Klopp, der da gerade auch im Carabao Cup, wo er gesagt hat, das ist der speziellste oder außergewöhnlichste Titel meiner Karriere, eben weil er dann plötzlich diese ganzen Youngsters, Bobby Clark, so 19, 20 Jahre sind.
Die Akademiespieler,
die schmeißt er rein, aber nicht für die letzten 3 Minuten, sondern für die komplette Verlängerung gegen Chelsea. Und Kloppo weiß genau, die geben jetzt 150% für Liverpool und irgendwie funktioniert es.
Heute auch Kwancha, Conor Bradley gespielt.
Genau.
Also wurde ja viel auch diskutiert vorher auf der Insel, wie ist so der Einfluss der beiden Trainer zu bewerten. Und da wurde eben vielfach gesagt, Pep habe noch mehr Einfluss auf das Spiel an sich und Klopp eben auf die Atmosphäre in der Stadt bei den Fans und so weiter, obwohl er natürlich fußballfachlich auch allerhöchstes Niveau ist. Ist da was dran?
Ja, ich würde schon sagen, die sind schon grundsätzlich unterschiedlich. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, beide haben den Sport schon auf ihre Art verändert. Die haben Einfluss gegeben, den sonst andere Trainer so nicht hatten, in der Vergangenheit, zumindest nicht in meiner Generation. Aber eben total unterschiedlich. Der absolute Fachmann Pep, der halt über das Inhaltliche kommt und dem man sogar teilweise nachsagt, dass das Zwischenmenschliche ein bisschen zu kurz kommt. Und dann Kloppo, der über seine Persönlichkeit, über die Art und Weise einfach die Mannschaft mitreißen kann und sie so weit bekommt, dass jeder einzelne Spieler für ihn durchs Feuer geht. Das ist eine besondere Eigenschaft, die ich leider nie kennenlernen durfte als Spieler, weil ich solche Trainerlegenden nicht erlebt habe. Aber
und du warst immerhin bei Streich.
Stimmt, aber ich würde jetzt mal bei allem Respekt über Streich, Kloppo und Pep Guardiola ist dann schon nochmal ein anderes Regal.
Aber für Streich ist man auch durchs Feuer gegangen oder war das ambivalent?
Ja, schon. Ich meine, ich war jetzt unter Streich auch nicht im Profifußball, sondern in der Jugend, aber auch da hat er dir eigentlich keine andere Wahl gelassen, als für ihn durchs Feuer zu gehen.
Aber ich denke, das ist bei Klopp dann auch nicht so viel anders. Ganz hübsch fand ich auch, also Klopp-Fußball bedeutet, man überwältigt den Gegner. Und Guardiolas Fußball bedeutet, man zermürbt den Gegner. Stimmt das?
Ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber da mag schon was dran sein. Aber ich glaube, dass die beiden so viel Einfluss hat oder den Fußball so geprägt haben, die Premier League, wie es ein Wenger und ein Ferguson gemacht haben in den 90er Jahren. Ja, weil gerade Wenger hat natürlich dann viele Ausländer reingebracht, sind einige Franzosen gekommen, auch was das Training anbetrifft. Das heißt, da hat schon ein Umdenken stattgefunden.
One-Touch-Football, ja, ne, das war
ja,
Wenger.
Und dieses Tempo nach vorne, also das wurde dann moderner. Und die beiden haben das weitergeführt, jeder auf seine Art und Weise. Und sie haben den Fußball dominiert. Also wie Pep, wie Guardiola da die Spannung hochhält. Sie waren jetzt 5-mal in den letzten 6 Jahren Meister und haben jetzt auch die Champions League gewonnen. Jetzt jagt sie jeder. Und es ist ja unheimlich schwer, nach oben zu kommen, aber noch schwerer, oben zu bleiben. Wie er das jetzt seit Jahren schafft, auch wenn sie viel Geld immer ausgeben, das ist außergewöhnlich. Und dann das, was mich bei Klopp überrascht hat, ich habe jetzt letzte Woche mal gesehen, was er gewonnen hat. Was er eigentlich in keinem Verhältnis steht zu dem, was er geleistet hat. Ja, weil das ist ja von den Titeln, natürlich hat er alle großen Titel gewonnen. Die Liga nach 30 Jahren, das erste Mal die Champions League. Aber gefühlt haben sie ja mehr gewonnen oder hätten sie mehr gewinnen müssen. Ja, aber jeder hat den Fußball auf seine Art und Weise geprägt und ist natürlich ein Riesenverlust. Und
darf ich da einfügen? Das bedeutet aber, das ist ja vielleicht ganz tröstlich, dass Fußball nicht nur nach Titeln abgerechnet wird, sondern sich die Bedeutung eines Trainers auch nach anderen Kriterien bemisst.
Absolut, bin ich bei dir. Jetzt ist nur die Frage, ob das woanders auch geht oder nur in Liverpool. Weil in Liverpool ist es doch was Besonderes.
Wer könnte das besser sagen als du?
Ja, anscheinend ist es so. Nein, es ist so. Das Gefühl, wenn du die Leute fragst, dann werden die dir sagen, Schenkel ist ganz oben und dann kommt der Kloppo. Und der Paisley hat 2 oder 3 Mal auch den Europapokal gewonnen, weil er einfach die Leute erreicht hat. Und wenn ein Ausländer kommt und sich einfügt und sich verhält und sich gibt wie einer von ihnen, das ist das Größte, was es gibt für die Leute. Und das ist natürlich Teil seines Erfolges. Also ich glaube, diese Volksnähe ist bei ihm eine andere wie bei Guardiola, der in Manchester verehrt wird. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es woanders gehen würde, außer in Liverpool, aber das ist schon was Besonderes, was er geschafft hat. Und deswegen ihm zu folgen, das wird eine schwere Aufgabe.
Diskussion, die wir in den nächsten Wochen führen
werden. Von Doubters to Believers ist ja immer wieder der Spruch unter ihm. Also von denen, die gezweifelt haben, zu denen, die dran glauben. Die Frage ist halt, ob es jetzt wieder kippt, wenn er weg ist. Ne? Und ich habe mir auch überlegt, als Trainer, willst du da hingehen nach Klopp?
Nein.
Also ich würde eine Entlassung abwarten.
Ja. In die Fußstapfen kannst du dich reinlegen. Ja.
Also da geht es jetzt um Alonso, nur für die, die jetzt gerade die Anspielung nicht sofort verstehen. Also das ist sicherlich eine Überlegung, muss er anstellen. Ne? Kommst du nach Klopp oder gehst du möglicherweise zu den Bayern, die möglicherweise auf eine titellose Saison zurückblicken werden und kannst dort etwas Neues gestalten? Ein Wort noch dazu. Würdest du so weit gehen zu sagen, wie Trent Alexander-Arnold, dass Titel bei Liverpool eine größere Bedeutung haben als bei City? Er bezieht das darauf, dass City halt mit noch mehr Geld unterwegs ist?
Tatsächlich ja, würde ich exakt so unterschreiben. Und ich glaube, es wäre kein Vergleich, wenn wir uns dann die Titelfeier angucken, was in Liverpool los wäre, wenn Kloppo tatsächlich am Ende der Saison die Meisterschaft holt. Das wäre unfassbar. Und ich glaube, die sind ja dann in Clinch geraten mit Erling Haaland, der dann geantwortet hat
genau. Und
gesagt hat, ja, aber ich habe das Triple gewonnen. Ja. Und das ist ja genau das, was Trent Alexander-Arnold meint. Darum geht es uns nicht. Uns geht es um das Gefühl, was Kloppo hier geschafft hat. Er lässt Vereine, bei denen er ist, mit den Sternen tanzen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Pep Guardiola, der natürlich ein unfassbar guter Trainer ist, die Titel holt, und Trent Alexander-Arnold hat das als Maschine bezeichnet, die dazu gebaut wurde, um zu gewinnen.
Ja, kann ich unterstreichen, aber das zeigt ja auch irgendwie finde ich das auch schön, das ist fast schon was für Fußballromantiker, weil es eben zeigt, dass so eine Ära Klopp nicht immer nur, ich meine, wir leben in einer Welt, wo alles nur über Daten, Fakten, Titel und was auch immer bewertet wird, und dass so jemand, der einfach schafft, diese Emotionen und diesen Verein zusammenzuhalten, das ist ja fast schon, also das ist was Besonderes, dass er nicht nur mit diesen Fakten bemessen wird, und das zeigt ja dann auch irgendwie das Besondere an dem Spiel, dass das eben nicht nur diese Fakten sind, sondern auch ganz viel über die Emotionen.
Hat er auch Titel geholt. Also
seine letzte Woche. 19. Mai, letzter Spieltag Premier League, ja. Wolverhampton, ja. 22. Europa League-Finale Dublin, 25. FA Cup-Finale ja. Wembley. Ja.
Also dann wird es schwer, die Feier zu überstehen.
Und dann gießen sie die Klopperfaust in Bronze
genau. Vor
der Anfield Road.
Gut, also das Schöne ist in der Premier League, die Spannung wird nochmal gesteigert. Das können wir auf alle Fälle festhalten, denn wie gesagt, Arsenal dürfen wir da nicht vergessen. Also das ist super interessant, und wir freuen uns bei Sky, dass wir Ihnen die Premier League präsentieren dürfen. Wir freuen uns gleich auf die XXL Highlights mit Yannick, der ganz alleine ist. Wo hast du Patrick Helmes gelassen?
Der ist bei uns. Der ist noch okay. Im Maschinenraum oben und hat das Geodreieck dabei analysiert und guckt sich alles genau an. Frankfurt-Hoffenheim sind nämlich 4 Tore gefallen. 2 Platzverweise gab es obendrein. Einen überragenden Mario Götze, der ein Tor beigesteuert hat, eine Vorlage beigesteuert hat. Also 3-1 steht es für Frankfurt aktuell, ist noch nicht abgepfiffen. Und deswegen, Patrick, ist der andere Patrick noch dabei. Und? Das zu sezieren und vorzubereiten für uns.
Jetzt ist gerade abgepfiffen, habe ich gehört. Und danach spielt noch Bayer Leverkusen. Hier in der Runde klang so ein bisschen Skepsis durch, ob die ungeschlagen bleiben. Was glaubst du?
Ich glaube, sie bleiben ungeschlagen heute. Aber auch, weil ich Wolfsburg letzte Woche gesehen habe in Stuttgart oder zu Hause gegen Stuttgart. Ich glaube nicht, dass der VfL das Zeug hat, heute in Leverkusen zu gewinnen. Aber vielleicht ist ein Remis möglich.
Mal schauen, das wird auf alle Fälle
haben
spannend.
Haben wir übrigens auch noch im Programm, 21.30 Uhr, ne?
Ja, deswegen habe ich es ja
Wolfsburg.
Gesagt.
Leverkusen, also ist echt noch ein langer Abend heute bei uns auf Sky.
Hier passiert nichts ohne Plan. Also die XXL-Highlights dieser beiden Spiele, langer Arbeitstag, aber spannend für dich und für Patrick Helmes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher und verweise auf die XXL-Highlights direkt im Anschluss. Einen schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.